Hallo und herzlich willkommen zum Jungen Naiv Wirtschaftsbriefing vom Montag, den 17. Februar 2025. 6 Tage vor der Bundestagswahl, einer richtungsweisenden Bundestagswahl. Wir werden natürlich darüber sprechen und eins kann ich euch versprechen, es wird heute gehaltvoller als das, was man im gestrigen Sonntagabend im RTL Quadrell so zu sehen bekam. Und man sich dann von Joachim Lambi erklären lassen musste, warum doch ein Friedrich Merz die beste Wahl sei. Ja, ein einziger Fiebertraum, jedenfalls diese Sendung. Wir machen es heute nüchterner und sachlicher, wie ihr es von uns kennt. Und das Ganze nicht alleine von mir, sondern ich freue mich, dass mal wieder der liebe Jens Brodersen zu Gast ist, der uns heute Licht ans Fahrrad macht. Lieber Jens, ich grüße dich.
Ja, hallo Maurice, hallo Community. Ja, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Jens Brodersen. Ich kümmere mich um Nachhaltigkeit und betreibe ein YouTube-Format zusammen mit Patrick Breitenbach. Das heißt 2045, da geht es um Klima und Klimawirtschaft. Und wir haben ein zweites Format, das heißt Schweigen ist Zustimmung. Das gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt, erscheint wöchentlich. Und da haben wir uns zum Beispiel jetzt die letzten 2 Wochen auch sehr stark mit den Wahlkampfthemen auseinandergesetzt, die sehr viel hinten runterfallen. Das heißt, wenn euch Politik, Wirtschaftspolitik interessiert, dann hört da gern mal rein. Ja, du hast schon gesagt, gehaltvoll, das so wollen wir es heute halten, so, weil der Diskurs ist ja irgendwie so ein bisschen broken. Und damit sich hier niemand verwählt am Sonntag, glaube ich, kann das bestimmt helfen, wenn wir heute mal ein bisschen uns damit beschäftigen.
Allemal, daher die Frage vorneweg, was fehlt dir im Diskurs?
Ja, im Diskurs fehlen mir eigentlich so die wirklichen Themen, nicht? Also man hat jetzt irgendwie sich dafür entschieden, so eine rassistische Plattform aufzumachen und reitet darauf alles rauf und runter. Klima kommt natürlich viel zu kurz, also das ist wirklich sträflich vernachlässigt. Arbeits- und Sozialpolitik wird auch irgendwie aus dem falschen Winkel heraus betrachtet. Also es fehlen ganz, ganz viele Sachen, die für die Gesellschaft wichtig wären. Und stattdessen setzt man falschen Fokus und versucht darüber die ganze Zeit zu reden. Es ist eigentlich unrühmlich, dass das so durchgeht im Diskursraum.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Was ich vor allem bei dem ganzen Thema Asylpolitik und Migration krass finde, ist, dass in dem Kontext immer nur über Abschieben und Abschotten gesprochen wird, aber 0,0 über Integration. Wie kann die gelingen? Was muss man machen? War es sinnvoll, dass die Ampel zum Beispiel die Mittel für Integrationskurse halbiert hat? Was haben die anderen Parteien im Angebot? Also das ist als alternde Gesellschaft, die auf Arbeitskräftezuwanderung und auch Integration von anderen Zugewanderten angewiesen ist, wirklich fatal. Wir können ja mal zu Beginn, das passt jetzt ganz gut, mal darauf schauen, wie die aktuellen Umfragen so sind. Die Zeit hat ein ganz schönes Tool gebastelt, was nicht so sehr die einzelne Umfrage hervorstechen lässt, sondern einen gewichteten Mittelwert aus allen Umfragen zeigt. Und hier kann man da ganz, ganz gut auch die Entwicklung so ein bisschen sehen. Also hier seit Ampelende hat die AfD auf jeden Fall zugelegt. Die Union steht weiter knapp bei 30%, hat allerdings ein kleines bisschen federn lassen. Die standen ja auch mal bei 33. Die SPD, die auf Olaf Scholz gesetzt hat, tritt zumindest laut Umfragen komplett auf der Stelle wie ein Krebs, nur zur Seite. Die Grünen haben seit dem Ampelende ungefähr 3 Prozentpunkte zugelegt. Wer total an Momentum verloren hat, ist das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die stehen mittlerweile in Umfragen im gewichteten Mittelwert nur noch bei 4,5%. Die müssen um die 5%-Hürde also bangen. Ebenso wie die FDP, die seit dem Ampel aus bei 4% steht. Und in den letzten Tagen und Wochen zeichnet sich ein wahrscheinlich überraschender Aufwärtstrend ab für viele. Nämlich, dass die Linke jetzt in diesem gewichteten Mittelwert bei 5,8% steht. Bei allen letzten Umfragen, die es so gab, war die Linke bei 6 oder 7% sogar. Die FDP nur bei der Allensbach-Umfrage bei 5%. Was daran überrascht dich, was daran überrascht dich nicht, lieber Jens?
Ja, also da unten sieht man ja auch noch diese kleinen Grafiken, die zeigen das dann ja auch sehr schön noch in komprimierter Form. Also ja. FDP überrascht mich gar nicht, dass das BSW so an Luft verloren hat, ist interessant, weil die ja zwischendurch auch mal ein Potenzial hatten von 11 bis 14 im Bund und so. Das ist auf jeden Fall interessant, dass sich das so normalisiert hat, so. Also nur mit Populismus und wilden Versprechungen rumzureiten, scheint nicht zu klappen. Das scheint aber bei der AfD zu klappen und das liegt natürlich auch ein bisschen darin, dass die Union dafür viel getan hat, um deren Position zu legitimieren. Dass die SPD nicht vorankommt, ja gut, dafür müsste man halt dann irgendwie sozialdemokratische Politik machen. Grün, kleines Upbeat, aber kommt halt von dem Plateau auch nicht weg. Also das ist alles halt irgendwie so, ja, wie sich das schon so ein bisschen abgezeichnet hat. Ja. Ja, wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt.
Glaubst du, die FDP schafft das hinein?
Nein.
Glaubst du, es wird tatsächlich zu diesem ironischen Fall kommen, muss man fast sagen, dass Sarah Wagenknecht aus der Linken austritt, eine neue Partei gründet, es dann selber nicht schafft, aber die Linke über die Hürde kommt?
Ja, da gehe ich jetzt fest von aus. So, und am Ende werden wir wahrscheinlich so die ersten 5 Parteien, die da unten aufgetragen sind, dann irgendwie da haben. Und Friedrich Merz muss irgendwie die Schamoffensive starten, um Rot-Grün halt irgendwie in eine Koalition hineinzubringen. Und dann werden wir da wahrscheinlich so, ja, Ampel 2.0 haben im Sinne von, wie viel tut sich denn?
Ja.
Es wird gruselig. Er hat ja auch gezeigt, er ist jederzeit bereit, wenn es um sein Machtkalkül geht, auch mit Rechtsextremisten zusammenzuarbeiten. Von der Linie wird er nicht abweichen. Hat er ja manchmal gesagt, manchmal dementiert. Also das wird mit Sicherheit eine wilde Regierung.
Ja, allemal. Lass uns noch ein bisschen auf die Wahlinhalte kommen. Und zwar nehmen wir vielleicht mal zu Beginn. Hier diese schöne Übersicht vom Institut der deutschen Wirtschaft, was die verschiedenen Parteien so vorhaben. Im Schnelldurchlauf kann man, glaube ich, 2 grobe Lager bilden. Wir haben auf der einen Seite SPD, Grüne und Linke, die kleine Einkommen entlasten wollen. Und auf der anderen Seite CDU, FDP und AfD, deren Entlastungspläne und Wirtschaftspläne darauf aus sind, eher die Spitzenverdiener und Wohlhabenden zu entlasten. Zum Beispiel, wenn man den Solidaritätszuschlag streichen will, das wollen diese 3 Parteien, den zahlen nur noch die mit den, die 10% mit den höchsten Einkommen. Wir sehen, dass CDU, FDP und AfD die Unternehmenssteuer pauschal senken wollen. Die Linken wollen die erhöhen. SPD und Grüne hingegen sagen, wir machen eine Investitionsprämie. Die SPD nennt das Made in Germany Bonus. Vielleicht nochmal diese Unterscheidung. Steuern pauschal runter für die Unternehmen oder ich prämiere, wenn die Unternehmen investieren und senke dadurch deren Steuerlast. Was siehst du da als zielgerichteter?
Ja, also ich finde erstmal, ich würde gerne mal einmal noch ganz kurz auf die allgemeinen Steuern schauen.
Ja.
Also ich finde es halt wild, dass die alle irgendwie so tun nach dem Motto, als hätten wir so viel Luft, das zu tun. Mhm. So, und wenn man dann auf die Gegenfinanzierung guckt, dann ist das ja alles so ein bisschen so eine Mischung aus Prinzip Hoffnung und Lüge. So, also da muss man sich ernsthaft fragen, warum wir jetzt 3,5 Jahre lang um die Schuldenbremse rumgetanzt sind, weil wir halt das Geld nicht haben und jetzt auf einmal ist so viel Geld da, dass wir das halt irgendwie anders, ne? Also das ist halt irgendwie irre. Und wenn es darum geht, halt Impulse in die Unternehmenslandschaft reinzugeben, dann, wir wissen selber, wie das ist mit Steuersenkung. Da haben wir genügend Belege dafür, dass das halt eben dann nicht dazu führt, dass dadurch jetzt mehr Investitionen und so weiter oder mehr Innovation passiert, sondern in der Regel halt Renditen steigen. So, und mag ja vielleicht den einen oder anderen geben, der tatsächlich das dann nutzt. So. Aber was wir eher bräuchten, sind hier halt eben Impulse gesellschaftlicherseits, also staatlicherseits, zum Beispiel für den Ausbau von Infrastruktur. Da haben wir halt eben jahrzehntelang Rückstau. Wenn man wirklich wollte, wäre da ein Impulsgeber für eine ganze Reihe Industriezweige, was man tun könnte. Aber das sind dann wieder ja Subventionen und das möchte man ja irgendwie nicht und so. Also das ist, ich finde, da geht viel an dem vorbei, was es eigentlich bräuchte.
Allemal hast du vollkommen recht. Man muss sagen, das ist bei der AfD und der FDP noch am allerkrassesten. Da kommen die Institute immer darauf, dass die Finanzierungslöcher am größten sind. Und bei der AfD habe ich also mit Bestaunen noch festgestellt, dass Alice Weidel ja nicht nur die Position vertritt, die Schuldenbremse soll beibehalten werden, sondern sie soll sogar verschärft werden. Eigentlich hat sie gesagt, der deutsche Staat solle überhaupt keine Schulden machen. Ja, wenn man dann sich anguckt oder umguckt in der Welt, welche Staaten denn gar keine Schulden haben oder neue Schulden machen, so, da wird man nichts finden. Insofern zeigt das ein bisschen, wie realitätsfern dieser Vorschlag ist. Ich gehe nochmal auf ein paar Details ein. Also was die Parteien alle eint, ist, dass sie bei der Stromsteuer und den Netzentgelten runter wollen. Das ist, glaube ich, an sich gut. Wir wollen die Wirtschaft elektrifizieren, insofern Strom günstiger zu machen, vernünftig.
Ja, also man kann natürlich auch immer dabei sehen, so, also Energiewende funktioniert ja einerseits über Elektrifizierung, also sprich regenerative Energien, gleichzeitig aber auch über Einsparen und Effizienz. Und da kann natürlich so ein Preiseffekt gerade auf die letztgenannten Punkte schon einen Impuls geben. So, also ist die Frage, wann man den setzen, aus welchen Gründen. Also unter bestimmten Voraussetzungen kann das vernünftig sein. Und ich glaube, da muss man eben auf eben alle Energiesorten schauen und dann genau gucken, an welcher Stelle möchte man da an der Schraube drehen. Aber jetzt grundsätzlich, ja, kann das unter bestimmten Voraussetzungen gut sein.
Ja, wir sehen bei den Grünen und den Linken, dass das, was man über die CO2-Bepreisung einnimmt, dass das über ein Klimageld wieder ausgeschüttet werden soll. Anders bei AfD und BSW, die sind gegen die CO2-Abgabe und wollen das eben streichen. Die AfD hat außerdem noch zwei Alleinstellungsmerkmale. Erstens will sie die Grundsteuer abschaffen und die Erbschaftssteuer abschaffen. Grundsteuer ist jetzt was, was auch noch auf die Mieter umgelegt wird. Bei der Erbschaftssteuer ist es allerdings so, dass es mit dem Solidaritätszuschlag und der Unternehmenssteuersenkung wirklich eine der Steuerpläne, wo man sagen kann, das geht zum allergrößten Teil an die oberen 10%. Da haben kleine und mittlere Einkommen gar nichts davon. Und das wird natürlich die Schere zwischen Arm und Reich entsprechend noch vergrößern. Ja. Wenn wir über den Klimaschutz sprechen, wird auch heute noch Thema werden bei den Videos, die wir uns anschauen. Denn Thilo hatte zwei namenhafte Gäste zum Interview. Einerseits Sarah Wagenknecht vom BSW und einerseits Olaf Scholz. Schauen wir uns später an. Also, vielleicht spiele ich dir erstmal ganz grob den Ball zu. Thema Klimaschutz, wenn du auf die Parteien schaust, wo siehst du da die Gräben verlaufen?
Ja, also man sieht so die beiden, der Putin-Block, also BSW und AfD, die sagen so, ja, ist alles halb so wild und irgendwelche Wundertechnologien. Also die einen sagen, wir haben nicht die Technik dafür, das zu machen. Die anderen sagen, wir müssen halt wieder in ganz alte Techniken, möglichst die, wo Putin dann irgendwie Energie verkaufen kann, sei es Uran oder Gas und so. Also die haben kein Interesse daran, echten Klimaschutz zu machen. Bei Linken und Grünen, da sieht man so, die haben einen deutlich realistisches Bild da drauf. Da merkt man auch, da ist auch irgendwie die Kompetenz vorhanden. Da sind also Maßnahmen und Konzepte da. Bei der SPD, ja, ich glaube, da traut man sich nicht so richtig, tatsächlich die Sachen beim Namen zu nennen. Man ist da schon so ein bisschen in die Richtung unterwegs, aber nicht wirklich vollkommen. Bei der FDP das typische Technologieoffenheitsgeschwurbel und so, also auch nicht wirklich ernsthafter Klimaschutz. Und bei der CDU, ja, da sieht man so ein bisschen Double Bind, nicht? Also vorher, was Merz und Lindemann sagen, wo sie vorher gesagt haben, wir werden das meiste im Klimaschutz abschaffen, oder die Leute, die halt hier Klimastrafzahlung zu leisten haben, das werden wir staatlicherseits übernehmen und so. Also klare Signale, dass man Klimaschutz kein Interesse hat, neben 50 Gaskraftwerken bauen und so. Und im Programm allerdings taucht das dann weniger stark auf, sondern man geht dann eben auf dieses Diktum von wegen so, naja, so CO2-Preis ist halt irgendwie gut und so. Also es zerfällt eigentlich so in Leute, die es entweder ignorieren, die irgendwie mehr Klimakatastrophe wollen, und solche, die so tun, als ob.
Ja, lass uns mal zwei Punkte herausstellen. Das eine ist das Thema Atom. Wie verhält sich das da bei den Parteien? Und das Thema Verbrennermotor.
Ja, Atom ist halt immer wieder so eine Sache. Es wird ja irgendwie so getan, als wäre das eine Lösung. Wir haben ja, glaube ich, im letzten Wirtschaftsbriefing, wo ich da war, sehr, sehr ausführlich geredet. Schaut da gerne mal drüber rein. Hier sieht man dann eben, dass die AfD versucht, diese Welle zu reiten. Bei der CDU ist das eben auch so zum Teil der Fall. Aber im Programm ist mir das jetzt nicht so explizit zumindest
Ja, da sind
aufgefallen.
die Töne ein bisschen milder, ne? Wir wollen das wieder prüfen, ob ein Einstieg wieder Sinn macht und so weiter und so fort. Da ist man so ein bisschen nur damit kokettieren.
Ja, genau. Und wenn man aber Söder und Merz ja sonst reden hört, dann merkt man ja schon, dass sie schon sagen so, ja, also im Zweifel eher ja. Ne? Das ist schon auffällig. Und bei den anderen ist es halt eben so, ne, ist halt rum. So, ist
Ja.
halt rum, worüber reden wir denn jetzt? So. Und die zweite Frage war
Verbrenner.
Verbrenner. Ja, genau, bei Verbrenner ist es so, dass ja die EU richtigerweise der Industrie gesagt hat, hört mal zu, ab 2035 dürfen keine neuen Verbrenner zugelassen werden, an dem Ende von deren Auspuff quasi immer noch CO2 emittiert wird. Das heißt, du kannst ja immer noch Verbrennertechnologien haben, es darf nur dadurch kein CO2 mehr emittiert werden. Das heißt, es ist ja sogar auch irgendwie ein Innovationsanreiz. Es ist halt wichtig, damit die Industrie Planungssicherheit hat. Und ganz viele Autobauer sind darauf auch angesprungen, andere nicht. So, man tut jetzt so, als jetzt, wenn man das verändern würde, ja, die Verbrennertechnologie ist halt durch, weil sie halt in den meisten Fällen halt am Ende dazu führt, dass die Klimakatastrophe schlimmer wird. Man tut jetzt so, als würde es dann weiter einen Verbrenner geben, gäbe es Deutschland wunderbarerweise auf einmal wieder gut. So. Und das versucht man, diese Lüge versucht man zu platzieren. Und da sieht man dann eben ganz klar, also AfD, BSW sagen halt eben, Verbrenner aus muss enden. CDU sagt das in Teilen eben auch. Also ja, das ist halt seltsam, weil das so weil das so realitätsvergessen ist.
Ja,
so,
ne? Ja.
Und vor allen Dingen dieses Ausstieg vom Ausstieg. Das hatten wir bei Atom damals schon. Der Ausstieg war ja schon. Ne? Und dann Merkel den zurückgenommen und dann wieder rein in die Kartoffeln. So, und so ähnlich haben wir es mit dem Verbrenner-Dingsbums jetzt halt eben auch. Das sind ja alles Sachen, die man schon über lange Zeit ausgehandelt hat. Und das führt nicht dazu, dass mehr Vertrauen in die Politik entsteht, sondern eher weniger.
Ja, was ich noch spannend finde, ist, dass die CDU immerhin laut Programm weiter an dem Ziel, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen, festhält. Das ist bei der FDP nicht der Fall. Die gehen auf das Ziel 2050, das europäische Ziel. Die AfD hat da sowieso nichts von über. Und BSW, das werden wir auch heute im Interview nochmal sehen, sagt auch, also Ziel, naja, nur wenn wir es technologisch geht. Ansonsten, aber Ziele erstmal nehmen wir uns nicht vor. Da sieht man also auch noch einen krassen Unterschied. Ja, bei SPD, Grünen und Linken geht es natürlich auch viel mehr um die öffentliche Rolle, nämlich öffentliche Investitionen. Dafür soll die Schuldenbremse reformiert werden, die höheren CO2-Preise sollen dann über ein Klimageld ausgeschüttet werden. Da ist man auch tendenziell für ein Tempolimit, die SPD beispielsweise für 130, die Grünen auch. Ich glaube, bei den Linken sind es 120 sogar gewesen. Steht hier jetzt nicht mit drin, hat Jan van Aken auf jeden Fall mal bei Hart, aber fair gesagt. Was bei den Linken am meisten rausgestellt wird, ist nochmal die Verantwortung. Also wer ist eigentlich für die Klimawandel, die Erderwärmung, die mit einhergehenden Kosten und Schäden verantwortlich? Ja, da sagt man, das sind eben die, die mit Privatjets und Mega-Yachten durch die Welt schippern. Außerdem will die Linke zurück zum 9-Euro-Ticket. SPD und Grüne beziehen sich immer nur auf das Deutschland-Ticket. Und ja, das ist so mal ganz grob skizziert, wie es weitergehen soll in Sachen Klima. Vielleicht ein letzter Punkt noch, die Wärmepumpe. Es sind jetzt viele Leute, die dann doch gesagt haben, gut, das Zitat Heizungsgesetz von Robert Habeck, was ja eigentlich nur eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes war, was schon viel älter war. Und die Förderprogramme für den Ersatz der Gasheizung oder der Ölheizung durch eine klimafreundliche Alternative, in vielen Fällen die Wärmepumpe, das wollen wir uns doch nochmal mitnehmen. Deswegen ist jetzt die Nachfrage nach Wärmepumpen nochmal gestiegen. Mit Blick auf das, was man jetzt von den Parteien erwarten kann, wird es wahrscheinlich bei der AfD, der CDU, der FDP mal mindestens um die Fördertöpfe für klimafreundliche Heizungen spärlicher ausfallen in Zukunft, oder?
Das steht leider zu befürchten. Ja, dieses aufgebauschte Heizhammer-Ding, Durchstich und Kampagne haben wir schon mehrfach gecovert hier, ist ja tatsächlich etwas, was die CDU ursprünglich mal eingeführt hat. Und jetzt kommt halt eben Merz als Schlaubi-Schlumpf aus der Hecke und sagt dann so von wegen, das ist das Erste, was ich abschaffe. So, ne? Und die Wagenknecht halt auch und so. Wir kommen nicht drum rum. Wir brauchen die Wärmewende. So, fertig aus. Und das kommt nicht von alleine. So, also müssen halt irgendwie Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit für alle klar ist, was sind denn jetzt die Spielregeln? Wie machen wir es denn? Und es muss Förderung her, damit es auch passiert. So, also wer da nicht wirklich ansetzt, sondern das Ganze sich selbst überlässt oder gar, wie einige es ja vorhaben, den Rückschritt macht, der zerstört damit einen wesentlichen Teil der Klimapolitik. So, das muss man ganz klar so sagen. Und es wird aber ja nicht richtig gecovert, also journalistisch so, ne? Also was für massive Auswirkungen sowas hat.
Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, da auch nochmal selbst einzusteigen in die Recherche, bevor man sein Kreuzchen macht. Gerade bei den Themen Bildung, Klima, Integration, die jetzt in den oberflächlichen Fernsehdebatten nicht so sehr Einschlag gefunden haben im Internet. Das ganze Internet ist voll, auch mit hochqualitativ journalistischen Artikeln, die die Unterschiede da rausarbeiten. Insofern da gerne und unbedingt mal reinschauen. Jetzt, lieber Jens, springen wir.
Ja. Darf ich einen Katzensatz was sagen? Ja. Also das Witzige ist ja, der Wahl-O-Mat, ja, kennen wir seit Jahren als Institution, wo du halt irgendwie so 30, 40 Fragen beantwortest und dann kriegst du am Ende halt irgendwie so eine Empfehlung, welches der Programme der jeweiligen Parteien das also am ehesten deine Interessen covert. Mhm. Und so ist es halt, ja. Und da gibt's jetzt, habe ich ganz viele gesehen, die dann so gesagt haben, hä, es kommt ja irgendwie die Linke raus, ich bin doch kein Linker und so, ne? Das, ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, Keule. Ja, aber du bist jetzt gerade irgendwie unterwegs, du hast gesagt, was dir wichtig ist, und du merkst, es gibt eine Partei, deren Farbe du vielleicht doof findest, die aber genau das vorhat, was du möchtest. Und da sehen wir jetzt eine interessante Reaktion, weil nämlich das ist ähnlich, vor Jahren war Wahl-O-Mat dann eben etwas wie, ja, das ist halt eben die Instanz und so, und ich kann dann immer noch wählen, wie ich will und so, aber da kriege ich halt gesicherte Information. Hier jetzt ist ein neues Diktum da, nämlich die neue Lesart ist so dieses, das manipuliert, ja, das ist halt irgendwie so gewollt und so, also so ähnlich wie wir das 2016 so in den Staaten auch sagten, wo man dann selber seinem den Fakten dann nicht mehr traut, obwohl sie dann offensichtlich sind. Das heißt also dieses, wer wirklich noch nicht weiß, was er wählen will, der sollte halt eben auch auf solche Dinge vertrauen, einfach mal die Sachen eingeben, was ist mir denn wichtig, und dann irgendwie auch mal schauen. Dann kann man nämlich zielgerichtet in ein Programm reingucken, was bieten die denn wirklich an, weil dann merkt man so, oh, vielleicht bin ich ja irgendwie verladen worden durch Kampagnen der letzten Monate, oder vielleicht habe ich mich einfach nur irgendwie gewöhnt an Männer im Anzug und vielleicht brauche ich aber was ganz anderes und so. Ja, also weil du vorhin auch gesagt hast, diese Wahl, die ist schicksalshaft, also im Sinne von, da entstehen Fahrtabhängigkeiten. Ja, genau. Die Stimme zählt diesmal was, deswegen lohnt es sich hier, die 10 Minuten oder 20 Minuten oder 30 Minuten drauf zu verwenden, um genau zu schauen, wo will man denn wählen.
Insbesondere, weil man da auch seine eigenen Prioritäten setzen kann, ne? In den, wenn man die öffentlichen Debatten verfolgt, wenn man diese Fernsehduelle, Trielle, Quadrelle, was auch immer verfolgt, so, da setzt dann halt ein Günther Jauch oder eine Moderation oder sonst wer die Schwerpunkte in diesen ganzen Wahl-O-Mat, Real-O-Mat etc. pp. Kann man seine eigenen Schwerpunkte setzen. Insofern, das ist nochmal ganz gut. Jetzt steigen wir in die Nachrichtenlage der Woche ein. Mit guten Nachrichten fangen wir an. Ja, lieber Jens, der DAX übersteigt die nächste Tausender-Marke. Über 22.000 Punkte. Und da fragen sich viele natürlich, wie kann das eigentlich sein? Man hört auch lauter Krisenmeldungen über die deutsche Wirtschaft. Konsum lahmt, Insolvenzen steigen, Arbeitslosigkeit steigt, ja, von rechts hört man die ganze Zeit, die Unternehmen wandern noch alle ab. Und der DAX, der überspringt die nächste Marke. Wie kann das denn sein? Muss man, glaube ich, ist ganz wichtig nochmal zu erklären, der DAX ist nicht die deutsche Wirtschaft. Der DAX spiegelt nicht die deutsche Wirtschaft wider. Da sind viele Großkonzerne drin, die einen überwiegenden Anteil ihres Geschäftes weltweit machen. Ja, wenn man in andere, kleinere Indizes schaut, den MDAX zum Beispiel nimmt, wo kleinere Unternehmen drin sind, oder den SDAX, wo noch kleinere Unternehmen drin sind, wo so dieser Welthandel und die globalen Märkte weniger eine Rolle spielen und die deutsche Binnenwirtschaft eben mehr eine Rolle spielen, da wird man sehen, die sind ein bisschen schlechter gelaufen. Und selbst dann, ne, sind das noch die börsennotierten Unternehmen. Das ist nicht der Bäcker Lutze und Friseur Müller und sonst noch was, die eben jetzt merken, dass die Leute weniger Geld ausgeben, weil die Reallöhne gesunken sind, weil die Leute Angst haben, ihren Job zu verlieren und so weiter und so fort. Und ja, im DAX ist auch, oder generell im Aktienmarkt, da ist auch die Gegenwart gar nicht so wichtig wie die Zukunft. Das heißt, da wird immer viel rein projiziert. Und wann immer also irgendwie zum Beispiel Zinssenkungen weltweit anstehen und das große Geld sich wieder nach renditeträchtigeren Anlagen umschaut, ist natürlich auch der DAX, ja, als der Börsenindex der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, immer einer, der auch großes Geld anzieht, oder?
Ja, im Prinzip alle Punkte genannt, ne? Da ist auch mal ein bisschen Spekulation drin, ein bisschen Kaffeesatz lesen und gleichzeitig auch preist man möglicherweise eine kommende rechte Regierung auch schon mit ein. Also da stecken, glaube ich, ganz viele Effekte mit drin, die jetzt aber nichts damit zu tun haben, wie teuer jetzt bei uns die Lebensmittel sind oder ob man sich die Miete noch leisten kann, sondern hier geht es tatsächlich um Unternehmen, die halt eben auch international tätig sind. Und einige davon profitieren zum Beispiel auch von Trump. weil sie sich schon rechtzeitig darauf eingestellt haben, oder wenn man mit hohen Managern von großen deutschen Automobil-Premium-Anbietern spricht, die sind komplett entspannt, weil die sagen, also wenn der Mercer oder der Beamer jetzt irgendwie $100,000 kostet und jetzt halt irgendwie $125,000, dann kaufen die Leute das trotzdem. Also es wird eher noch ein bisschen desirable. Es gibt ja nicht nur einfach so eine Nachfrage-Absatzkurve, die halt irgendwie immer gleich verläuft, sondern bei bestimmten Gütern kann das sogar helfen, wenn es halt begehrlicher wird und knapper und so. Also von daher, glaube ich, sind da eine ganze Menge Sachen drin, die jetzt aber nichts mit der Wirtschaft oder unserem Leben zu tun haben.
Ja. Dann gab es noch ein Kaufangebot von einer von Musk geführten Investorengruppe für das KI-Unternehmen ChatGPT. Der ChatGPT-Erfinder OpenAI hat das fast 100 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot von Elon Musk abgeschmettert. Der Verwaltungsrat des KI-Startups habe sich einstimmig dagegen ausgesprochen, wie der OpenAI-Chef Sam Altman mitteilte. OpenAI steht nicht zum Verkauf. Eine von Tech-Milliardär Musk angeführte Investorengruppe hatte eben diese Offerte in Höhe von umgerechnet 92,8 Milliarden Euro Anfang der Woche bekannt gegeben. Altman kritisierte das als Versuch, einen Konkurrenten auszubremsen. Musk, der einst unter den Gründern von OpenAI war, hat inzwischen seine eigene KI-Firma namens xAI. Ja, Sam Altman hat auch in einem Interview gesagt, er stelle sich Elon Musk als sehr traurigen Menschen vor und hat ihn wirklich persönlich angegangen und nach dem Motto, der soll doch die mal in Ruhe lassen, würde der sich selbst darauf konzentrieren, morgens aufzustehen und dann seine Software und sein Unternehmen zu verbessern, wäre der Welt sehr geholfen, was ich ein sehr sympathisches Statement fand.
Was ich auch sehr geil fand, Sam Altman hat dann gesagt, nein, wir lehnen ab, aber wir wären bereit für 9,4 Milliarden Twitter zu kaufen.
Ah ja, stimmt.
Oh Mann, ja, es ist alles einfach Wilder Westen da. Ja.
Allemal. Trotzdem würde ich sagen, die Tatsache, dass Elon Musk sich nicht noch mehr unter den Nagel reißt, insbesondere von so massen- und breitenwirksamen Digitalprodukten, ist erstmal eine positive Nachricht. Dann hat die Zeit berichtet über eine neue Studie zur Rente. Und zwar hat die gesetzliche Rentenversicherung ja ein ziemliches Imageproblem, insbesondere im Vergleich zu dem, was immer so dann privat angeboten wird, nach dem Motto, die hätte ja keine Rendite etc. pp. Aber das gewerkschaftsnahe Institut IMK, also für Makroökonomie und Konjunkturforschung, gewerkschaftsnah, hat in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik und Wissenschaft in Berlin ein Modell entwickelt, was mal zeigen soll, wieso die Rendite der gesetzlichen Rente eigentlich ist. Und sie haben da so ein paar Beispiele durchgerechnet und siehe da, das ist gar nicht so schlecht. Man kommt dann, wenn man vergleicht, was einen einzahlt und was ausgezahlt wird, sind natürlich viele Annahmen drin, ja, auf eine jährliche Rendite von 3,4 bei einem Mann und 3,8% bei einer Frau. So, das ist dafür, dass es ja garantiert ist, ja, gar nicht mal so verkehrt. Und jetzt muss man natürlich im Einzelfall immer noch mal gucken. Aber an sich fand ich das mal sehr interessant für diese ganze Rentendebatte. Denn da wird ja mal ein Abgesang auf die gesetzliche Rentenversicherung gemacht. Und insbesondere junge Menschen verunsichern nach dem Motto, ja, ihr Jungen, ihr werdet da ja nichts mehr rausbekommen. Und das, muss ich sagen, ist ökonomisch der größte Unfug. Denn was die gesetzliche Rentenversicherung ja ist ein Umlagesystem. Das heißt, das, was ich ja, mit meinen 29 Jahren irgendwann an Rente bekommen würde, ist ja dann das, je nachdem, wie stark die deutsche Volkswirtschaft dann in, lass ich mal kurz rechnen, 30 Jahren, 35 Jahren, was auch immer, vielleicht auch 40 Jahren, man weiß es nicht, dann ist. Und wir wissen ja zum Beispiel auch gar nicht, wie ist dann die Demografie, ja, also momentan ist eine alternde Gesellschaft, ja, das hat sich dann in 30 bis 40 Jahren hat sich das wieder komplett verändert. Insofern ist auch dieses Argument, ja, da kommen ja heute irgendwie nur noch 1,5 Einzahler auf einen Rentner und bald ein Einzahler auf einen Rentner, so, das Argument gilt dann auch nicht mehr, insofern ruhig bleiben, sich das mal genau anschauen, wie sich das verhält mit dem Umlagesystem. Ja, die Herausforderung, kriselnde Wirtschaft, Produktivität stockt und ganz viele Boomer verlassen den Arbeitsmarkt und gehen in Rente, ist eine Herausforderung, aber auch eine ziemlich einmalige, denn eben diese krasse Veränderung mit in der Demografie, dass sehr viele Alte auf wenige junge oder Mittelalte treffen. So, das haben zwar ein paar andere Länder auch, aber ist eben nicht was, was in der Zukunft immer wieder genauso passieren muss und auch nicht über die zukünftige Rente entscheiden wird. Neue Inflationszahlen, die Inflationsrate im Januar lag bei 2,3%. Interessant ist aber, dass es zum Vormonat um 0,2% nach unten ging. Trotz eines steigenden CO2-Preises, trotz einer höheren Preises für das Deutschland-Ticket, trotz größeren Umlagen für beispielsweise Erdgas, also ist die Speicherumlage gestiegen und die Gasnetzumlage, ist viel Infrastruktur, wenn das umgelegt wird auf immer weniger Endabnehmer, dann verteuert sich das entsprechend, sind die Preise zurückgegangen. Am größten war der Rückgang dann bei solchen Sachen wie Pauschalreisen und Flugtickets. Klar, das ist im Januar, das ist die Ferienzeit vorbei und die Leute alle am Lochen. Da gehen dann für sowas die Preise zurück. Auch Bekleidungsartikel und Schuhe wurden günstiger. Die Preise für Nahrungsmittel sind tatsächlich auch um 0,3% zurückgegangen. Insbesondere frisches Obst wurde günstiger. Hingegen sind Kraftstoffe und Heizöl ein bisschen teurer geworden. Plus eben diese eben erwähnten staatlichen Verteuerung, wenn man so will, also CO2-Abgabe, Deutschland-Ticket. Und auch das Briefporto hat sich ja erhöht, insofern das hat auch sich hier niedergeschlagen. Aber alles in allem muss man sagen, eine recht entspannte Lage. Ja, Deutschland hat kein großes Inflationsproblem mehr. Aber, das fällt mir gerade ein, ich habe es jetzt als Nachricht gar nicht mit drin, es gab jetzt neulich eine Umfrage und die hat ergeben, dass die Deutschen die Inflation maßlos überschätzen. Also haben die Befragten angegeben, dass die jährliche Inflation weit im zweistelligen Bereich wäre, irgendwie 13%, 14%, 15%. Die Realität ist eben diese 2,2% im Schnitt im letzten Jahr. Jetzt stehen wir per Januar bei 2,3%. Preise sind sogar zum Vormonat gesunken. Insofern, Deutschland hat gar kein Inflationsproblem mehr. Ja, wir haben ein Kaufkraftproblem, dass die Reallöhne sich noch nicht angepasst haben, aber nicht mehr, dass die Preise irgendwie ausufernd steigen würden. Und für die Wahl ist das, glaube ich, ein schlechtes Zeichen, dass die Leute das maßlos überschätzen, denn wenn wir eins aus der US-Wahl gelernt haben, dass Populisten wie Donald Trump eben davon profitieren, den wirklichen Inflationsverlierern einzureden, deren Interessensvertreter zu sein. Und das wird man, zuletzt haben wir auch eine Studie, die nochmal gezeigt hat, dass die hohe Inflation die Leute dazu treibt, rechtere Parteien zu wählen. Insofern, diese Überschätzung der Inflation ist definitiv was, wovon die AfD leider profitieren wird.
Ja, und die CDU wahrscheinlich auch. Also man schreibt da Eigenschaften und Fähigkeiten zu, ohne dass es dafür einen Beleg gibt und vergrößert gleichzeitig Probleme, die eigentlich halb so wild sind, beziehungsweise wo die Ursachen gar nicht so richtig den Leuten klar sind. Also dieses fehlende Wissen schlägt sich dann halt eben im falschen Verhalten nieder. Das ist tatsächlich ein Problem. Und was ja eben auch schon mal so ein bisschen, so informell auch schon mal rauskam, ist durchaus möglich, dass es unter Merz halt eben eine massive Mehrwertsteuererhöhung geben könnte. So, also in der Nähe von 24% oder so. Also dann reden wir hier schon wieder über andere Dinge, weil das ja auch immer wieder dann Mitnahmeeffekte hat und so. Also es ist traurig. Also ich glaube, den Leuten steckt noch ein bisschen in den Knochen, dass das 22 war. Und ja, das schleppen die so in die Gegenwart mit rein, ohne sich damit das noch mal zu checken. So.
Es gab neulich im ZDF-Format, im ZDF ein Format, das hieß Schlagabtausch. Da haben dann diverse Parteichefs, Christian Lindner zum Beispiel war auch dabei, Felix Banaschak für die Grünen, Jan van Anken für die Linken, Sarah Wagenknecht etc. Alle waren dabei, alle Parteifarben. Und die haben auch über das Thema gesprochen. Und als neutrale Expertin war geladen Ulrike Malmendier, ihres Zeichens Wirtschaftsweisen. Und die hat dann im Nachklapp der Sendung, als man das nochmal so ein bisschen analysiert hat, was haben die Parteien denn da so zum Besten gegeben, hat sie gesagt, ja, es ist für die Ökonomen ein großes Puzzle, wie es denn sein kann, dass obwohl sich ja die Reallöhne letztes Jahr so erholt haben, der Konsum noch immer lahmt. Und dann muss ich innerlich sehr schmunzeln, aber auch meinem Kopf schütteln, denn ja, letztes Jahr sind die Reallöhne gestiegen, aber die Leute merken eben trotzdem noch, dass rein statistisch im Schnitt die Reallöhne 3% geringer sind als 2019, als vor den ganzen Krisen. Und wenn man ärmer geworden ist, dann tendiert man dazu auch, diesen Verlust zu überschätzen, wenn man dann noch eben diese Schlagzeilen überall sieht, ja, zur Inflation von der AfD, von der CDU eingeredet bekommt, die Grünen hätten jetzt alles teurer gemacht und die Klimaschutzpolitik sei daran schuld, das werden wir nachher nochmal bei Sarah Wagenknecht leider so sehen, ja, dann verfestigt sich natürlich bei den Leuten ein Gefühl, was dann dazu führt, dass sie erst recht sagen, oh, wenn alles so teuer gewesen ist, natürlich spare ich dann mehr, ja, oder sie einfach auch rein faktisch ihre Ersparnisse jetzt in den letzten 2 Jahren Krise aufgebraucht haben und das erstmal wieder füllen wollen, bevor sie sich irgendwie größere Einkäufe gönnen oder größere Urlaube. Insofern entlarven für sie, dass das ein Puzzle sein soll. Für mich jedenfalls ist es keines. Es gibt aber noch eine richtig gute Nachricht, Jens, die würde dich freuen. Und zwar hat die Zeit mal genauer untersucht, wie das eigentlich mit den Ausbauzielen für die Windkraft so ist. Solar lief ja auch unter der Ampel ganz gut. Windkraft, was den Zubau angeht, erstmal nicht. Aber wenn man jetzt nochmal dazu addiert, wie viele Windräder in Realisierung sind, wie viele genehmigt wurden und wie viele Windräder dann noch jetzt in Zukunft weiter genehmigt werden können, so die Logik, könnte man sogar die Ausbauziele bis 2030 erreichen, nämlich eine Kapazität von 115 Gigawatt zu haben. Zwar, Moment, wo ist es hier? Schon in diesem Jahr wird der Ausbau demnach an Fahrt aufnehmen, von 63 auf 65 Gigawatt steigen. In den darauffolgenden Jahren sind jeweils Sprünge von gut 10 Gigawatt zu erwarten. Das liegt deutlich über dem Wachstum der vergangenen Jahre. Und das sei gut abzulesen an den Genehmigungen im vergangenen Jahr. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Grafik. Rekordjahr 2024. Hier haben wir 12 Gigawatt an genehmigter jährlicher Leistung für Windkraftanlagen an Land. Insofern hat hier die Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, die die Ampel wollte, scheinbar funktioniert. Wenn man es auch mal hier vergleicht, ne, mit 2017, 2018, 2019, GroKo, wo also echt fast gar nichts passiert ist, ist das ein bisschen bitter, dass das nur die Genehmigungen sind, auf die man jetzt gucken kann und noch nicht der Ausbau. Sonst hätte die Windkraft sicherlich auch noch einen noch besseren Ruf. Aber wie blickst du auf diese Zahlen?
Ja, wir brauchen Windkraft. Also wir können nicht allein nur das Ganze mit Solar machen. Windkraft ist allerdings von der Installation her ein bisschen komplexer. Die Teile müssen mit Schwerlasttransporten, die brauchen extra Genehmigung erstmal zum Aufstellungsort. Da muss man mit Stakeholdern reden. Es muss Abstandsgesetze halt eingehalten werden und so. Also da ist viel mehr dran, als einfach eine Paneele halt oder einen Paneelenpark aufzubauen. Windkraft, wie gesagt, ist aber wichtig. Wir brauchen das. Und es gibt ja einige Länder, die Bundesländer, die machen da eine ganze Menge. Andere, die versuchen das mit aller Gewalt wirklich zu verhindern. Bayern zum Beispiel ist da ja so ein Beispiel dafür. Wenn wir das wirklich schaffen würden, in Richtung der Ausbauziele zu kommen, dann wäre das ein sehr, sehr positives Signal. Hier haben wir halt einerseits gesehen, jawohl, da hat sich durch diese Genehmigungsoffensive eine ganze Menge getan. Das ist super. Mögen wir uns das so weiterhalten? So, ne? Also wir hören ja eben von einigen Leuten, wir reißen das alles nieder. Der andere sagt dann irgendwie, ja, irgendwie die sind hässlich, deswegen müssen sie weg. Als ob das ein Kriterium wäre. Ne? Wir kriegen dann wirklich zu sehr, sehr geringen Kosten, kriegen wir Strom. Lass da doch bitte weitermachen. So, und wir brauchen wirklich nur einen Bruchteil der Fläche, die sonst so ein ganzer Tagebau braucht oder so irgendwie große Atomanlagen oder so. Also talking about hässlich und verschandete Landschaft, nicht? Also der soll mal bitte dann in solche Regionen gehen, wo halt eben die konventionellen Anlagen stehen. Also von daher, ja, ich blicke da drauf. Es gibt mir ein bisschen Hoffnung, weil ja Windkraft halt so ein bisschen hinterher war. Ja, hoffen wir, dass es die nächste Legislatur übersteht.
Ja, es war eine bodenlose journalistische Leistung im großen TV-Duell zwischen Scholz und Merz, keine Frage zu Klima zu stellen, außer die Frage, ob Friedrich Merz denn Windräder hässlich findet. Da habe ich wirklich gedacht, eieieiei. Wir gehen in den Nachrichten noch mal ein bisschen weiter. Experten fordern den Verkauf von Telekom und Postaktien. Der neue Chef der Monopolkommission, Tommaso Duso, schlägt vor, dass die Anteile an der Deutschen Telekom, der Post, verscherbelt werden sollen, jetzt vollständig. Die Ampel hatte ja schon Teile davon verkauft. Das würde rund 50 Milliarden Euro einbringen, denn wie groß sind die Anteile noch? Moment, steht hier im Artikel. 27,8% hält der Bund noch an der Telekom und 16,5% eben am Logistikkonzern DHL. Beide Aktienpakete würden ungefähr 47 Milliarden Euro einbringen und das soll dann in die Infrastruktur investiert werden. So, hören wir ganz häufig. Nur muss man mal dazu sagen, dass das Argument, wir verkaufen jetzt Post und Telekom, um dann Geld einzunehmen, das wir dann in die Bahn oder in andere Infrastruktur fließen lassen, irreführend ist. Denn die Schuldenbremse nimmt Gelder, sowohl Ausgaben als auch Einnahmen, aus finanziellen Transaktionen, aus Unternehmensbeteiligungen aus. Bedeutet, die 50 Milliarden, die dann der Bund einnimmt, die werden von der Schuldenbremse ausgeklammert. Das sind zwar 50 Milliarden, die irgendwie den Schuldenstand reduzieren können, aber für die Frage, wie viel Spielraum gibt es dann im Haushalt, sind die nicht relevant. Und das Gleiche gilt andersrum für Gelder, die man heute schon in die Bahn stecken will. Der Bahn kann man einen öffentlichen Kredit geben, zinsgünstig. Der Bahn kann man öffentlich Eigenkapital geben, um zu investieren. Beides würde an der Schuldenbremse vorbeigehen. Insofern ist das hier vom Chef der Monopolkommission sehr, sehr irreführend zu behaupten, Geldmangel erfordert jetzt eben diese Anteile zu verkaufen. Das Argument beiseite, wie blickst du sonst da drauf?
Ja, also ich kann grundsätzlich verstehen, dass er, und da steckt ja auch eine Geisthaltung oder eine Weltsicht dann dahinter, das fordert. Man darf nicht vergessen, da fließt ja auch ein Renditestrom zurück. Also das heißt, wenn die Anteile gehalten werden, dann kriegen wir eine Verzinsung auf diesen Teil.
Und der ist gerade bei der Telekom auch gar nicht so verkehrt.
Genau. Und gleichzeitig wissen wir auch, man hat ja auch einen Einfluss dann halt eben auf die Geschicke. Und wir gehen ja hier nicht vom Wald- und Wiesenunternehmen, sondern von denen, die ja nun teilen kritische Infrastruktur, in jedem Fall aber Daseinsvorsorge sind. Also wir brauchen halt eben Logistik und wir brauchen auch gleichzeitig halt eben Netze. Also insofern sollte man sich auch diese Aspekte dabei anschauen. Man könnte das Argument auch umgekehrt führen, nämlich dieses, den Anteil aufstocken.
Ja.
Weil die Idee davon, dass man damals die ganzen Staatskonzerne aufgelöst hat, war ja, dadurch entsteht dann Wettbewerb und dann geht's allen besser und so. Und das würde ich sogar im Bereich von Telekommunikation sogar noch so ein bisschen sagen. Vielleicht kann man da sogar einen Case für machen. Vielleicht war damals auch einfach nur die Zeit günstig, ne? Also man weiß es nicht. Aber bei der Post ist es jetzt nicht so, als ob jetzt ganz viele tatsächlich überregionale Player entstanden sind, so, ne? Also da kann man wieder in Frage stellen, ob es das braucht. Also ich glaube, wenn es um die Haltung geht, grundsätzlich, was soll denn alles privat organisiert sein und was nicht? Welche Services soll denn eine Gesellschaft haben zu günstigen Preisen und welche nicht? Die lohnt sich halt irgendwie nochmal auf einer ganz anderen Ebene zu beantworten. Deswegen so pauschal zu sagen, versilbert doch den Kram und dann gucken wir mal, ist zu wenig. Und mit 50 Milliarden kommst du auch nicht weit. Ja, also die Telekom hat halt auch einen riesigen Ausbau-Nachschub noch zu tun, was Glasfaser angeht und so. Sollen wir jetzt irgendwie Aktienpaket verkaufen, um Glasfaser zu bauen und so? Also das passt alles nicht.
Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben sich vor der Bundestagswahl noch auf einen Tarifvertrag einigen können. Erstmals seit 2016 ganz ohne Arbeitskampf. Ab April soll es unter anderem mehr Geld geben. Betrifft knapp 200.000 Beschäftigte. Die Gehälter sollen in mehreren Schritten bis 2027 um gut 6,5% steigen. Was nicht besonders viel ist, ja. Also wir sprechen hier über einen Zeitraum von 33 Monaten. Da sind 6,5%. Gerade mal so viel wie Zielinflationsrate ist. Insofern einen großen Zugewinn an Kaufkraft gibt es hier mit dem Tarifvertrag nicht. Immerhin dürfen sich Bahnreisende freuen, dass es keine Zugausfälle gibt. Ja, halten wir das mal in so in aller Kürze fest. Dann hat die Zeit ein Doppelinterview geführt mit Jens Spahn und Franziska Brandner, die Grünen-Chefin. Und da war sehr vieles drin, worüber man reden könnte. Ich will mal eine Sache herausstellen. Fand ich einerseits die Antwort sehr stark und andererseits sehr interessant, wie die Perspektive von dir vielleicht auch darauf ist. Es geht um das Thema Familiennachzug. Jens Spahn wirft Franziska Brandner vor, die Grünen hätten ja auf dem letzten Parteitag eine Ausweitung beim Familiennachzug gefordert. Und Brandner sagt, das ist keine Ausweitung der Migration, es geht hier um den engsten Familienkreis, Mama zur Tochter, ein Kontingent von 12.000 Menschen im Jahr, in Klammern, was nicht viel ist für unsere alternde Gesellschaft und wenn man mal braucht, überlegt, wie viel wir brauchen. Dazu kommt, das sind alles sicherheitsüberprüfte Härtefälle und wir wissen ganz genau, wer da kommt. Wenn man irreguläre Migration reduzieren will, ist die Schließung regulärer Wege der falsche Weg. Ich hätte eigentlich erwartet, dass die Zusammenführung der Kernfamilie im Interesse der CDU ist, die christliche Werte doch hochhält. Ja, kriminologisch ist man sich sehr einig, dass das, was radikalisiert ist, ist isoliert zu sein. Zum Beispiel als junger Mann alleine es hier rüber geschafft zu haben, aber getrennt zu sein von seiner Familie. Dann hier nicht Fuß fassen zu können, nicht genug Angebote vorzufinden und so weiter und so fort. Insofern ist das ein Eigentor. So ein überprüfter Familiennachzug ist eigentlich ein No-Brainer dafür, wenn man sagt, wir wollen Integration fördern. Insofern, ja, was ist deine Sicht darauf?
Ja, also erstmal der Anreißer ist ja schon schwierig, weil hier geht's ja dann wieder um Asyl- und Geflüchtetenpolitik und nicht Migration. Migration ist ja viel, viel mehr.
Ja.
So, ne? Aber dieses Wording führt natürlich dazu, dass man eine Linie zieht zwischen den Leuten, die das vielleicht gerade mit Leib und Leben über die Grenze geschafft haben, zu den Leuten, die in dritter Generation hier schon leben. So, und das macht's ja schon sehr giftig. Ja, dass die CDU, die hat sich halt irgendwie vor anderthalb Jahren so ein Bett gemacht, wo eben draufsteht, okay, das ist jetzt irgendwie so rassistische Politik, so, die sich halt irgendwie daran orientiert, wenn wir die Grenzen dicht machen, geht es uns allen gut. Das ist an sich schon eine Lüge. Und als ob man irgendwie Migration generell halt irgendwie politisch irgendwie einhegen oder behandeln kann oder so. Ne? Was halt eben, wenn wir in unser Grundgesetz gucken, wenn wir in die EU gucken, wenn wir in Schengen gucken und so weiter, ganz, ganz viele Implikationen hat. Und man tut so, als könnte man einfach so der Kettensäge das Ganze irgendwie lösen. So. Und da versucht man dann eben alles anzugreifen. Ich glaube, in dem 5-Punkte-Plan war ja Familiennachzug auch ein Thema. Und du hast den wichtigsten Punkt schon genannt. Ne? Also wer es dann hierher geschafft hat und dann eben im Asylverfahren drinsteckt, der ist danach erstmal isoliert und wartet drauf, wie geht es mit meinem Schicksal weiter. Da hilft es total, und das belegen ja, wie gesagt, auch zahlreiche Studien, wenn die Familie dabei ist. Und dann sprechen wir nicht auf einmal, dass auf einmal 60 Leute dann eben da nachkommen, sondern dass es eben tatsächlich um die Kernfamilie geht, die dann eben auch eine Perspektive haben, wenn sie bleiben dürfen, eben gemeinsam sich ein Leben aufzubauen. Wie schrecklich ist das, wenn du dann irgendwie drauf wartest, weißt nicht, was ist mit deinen Lieben da irgendwie zu Hause, weil die sind ja geflohen vor Bedrohung, Tod und so weiter. So. Also das macht eine ganze Menge aus. Hier geht es um performative Härte. Mhm. Also Spahn möchte halt eben zeigen, wir sind die harten Macher, weil da sind ja diese bösen Messermenschen, ne, wisst ihr ja, die sind ja per se schlecht und die bringen ja hier dauernd Leute um, so, das ist das, was der Quiet Part, der nicht laut ausgesprochen
Geschäft wird. Geschäft mit der Angst, ja.
Genau, genau. Und wenn ich das eben, wenn ihr mich wählt, dann werde ich euch befreien und so weiter, so, und das hat halt mit Fakten nichts zu tun, so, ne.
Dazu passt die Entscheidung der noch amtierenden Bundesregierung, die Grenzkontrollen bis September zu verlängern. Das hat der Bundeskanzler Olaf Scholz bekannt gegeben. Heute haben wir über die vorübergehenden Kontrollen an allen deutschen Grenzen erneut für 6 Monate angeordnet und bei der Europäischen Kommission notifiziert. Wir bleiben konsequent beim Kampf gegen irreguläre Migration. Mit den Grenzkontrollen drängen wir die irreguläre Migration wirksam zurück. Das belegen die Zahlen. Nancy Faeser, die Innenministerin, ergänzte, wir stoppen Schleuser, die Menschen brutal zur Ware machen und über Grenzen schmuggeln, und wir legen Kriminellen und Extremisten das Handwerk. Ist das ein Wahlkampf-Move gewesen, das jetzt noch mal mit symbolischer Härte zu verlängern?
Wahrscheinlich. Also gehe ich fest von aus, weil das ist so Signaling und so. Gleichzeitig vergisst man 4000 Kilometer Grenze, kannst du eben nicht lückenlos überwachen. Und wer jetzt eben nicht über die Straße kommt, kommt dann über die grüne Grenze. Also ja, es hat natürlich irgendwo einen Effekt. Man hört ja auch immer wieder von sogenannten Erfolgsmeldungen. So, aber die gesamthafte Situation, und da habe ich mit Fluchtursachen noch nicht mal angefangen,
ja,
wird ja hier noch nicht mal in den Sucher genommen. Sondern man sagt einfach nur so, ja, da sollen die Bundesgrenzer gerne noch mal ein bisschen länger da rumstehen, obwohl die auch schon am Anschlag sind.
Auch das ist übrigens was, wenn das Ziel ja ist, nach schrecklichen Anschlägen und Gewalttaten, die ja verübt werden und die einen auch betroffen machen, für mehr Sicherheit zu sorgen, dann ist aber dieses, wir machen jetzt alle in Europa die Grenzen dicht und sorgen dafür, dass die Leute, die es hierher geschafft werden, geschafft haben, irgendwie staatenlos zwischen diesen Ländern in der Illegalität, in Schwarzmärkten verharren und nicht wissen, wohin, ist das ja wiederum ein Faktor, der noch mehr Unsicherheit schafft und noch mehr radikalisiert, statt ein geordnetes Verfahren. Und da kann man ja an dem europäischen Asylsystem und den Einigungen und dem Dublin-System kann man ja vieles dran kritisieren, aber das gar nicht mehr zu haben und nur zu sagen, nee, wir machen das jetzt nicht mehr und die anderen europäischen Länder sollen gucken, wie sie damit klarkommen und wir wissen, wie die Zustände in Griechenland und Italien und so weiter sind, da macht man sich, glaube ich, was vor, dass das zu mehr Sicherheit führt. Und dann, wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, ist das, was mir am meisten Angst macht, nämlich was soll eigentlich danach noch kommen, wenn man all diese symbolischen Verschärfungen durchgeführt hat, aber dann gibt es eine neue Gewalttat. Ja, bitte nicht, aber was wenn? Und was sind dann die nächsten Schritte? Was fordert man dann?
Dann machen wir die Grenzen noch doller zu. Ja, weil darum geht's ja, nicht? Also wenn man wirklich sagt, man möchte hier irgendwie, also Gewalttaten gibt's immer. So, ne? Und dann Frage, was ist Overreporting? Was sind denn jetzt hier die Ursachen? Wie sieht's denn aus mit psychischer Versorgung, mit Gesundheitsleistung? Wie sieht's denn aus mit Integration? Wie sieht's denn aus mit Sprachkursen? Wenn man das vorher alles wegstreicht und so weiter, dann muss man sich nicht dann ist das eben alles halt eine ganz, ganz schwierige Situation. Jetzt kommt's dann irgendwann dazu. Und was machen wir dann? Genau. Dann stehen auf einmal hier alle Leute unter Generalverdacht, die nicht sofort aussehen wie Friedrich Merz selber. So, und das ist schrecklich. Und das finde ich halt irgendwie auch blöd, dass wir das nicht schaffen, irgendwie journalistisch vernünftig aufzuarbeiten, sondern das steht dann so im Raum, als ob das irgendwas mit irgendwas zu tun hätte.
Ja. Kleiner Themensprung. Wir sprechen über die die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung. Die hatte jetzt am 1. Januar 25 Geburtstag, wurde 2 Jahre alt, aber handlungsfähig ist sie noch immer nicht, wie eine Anfrage der Linken aufgedeckt hat, ist die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, wo also die Umsetzung von Sanktionen gegen russische Oligarchen überwacht, vollzogen, kontrolliert, koordiniert werden sollen, nur zu einem Drittel besetzt. Von den gut 122 Stellen, die für das vergangene Jahr eingeplant waren, sind lediglich 45 auch tatsächlich besetzt. Dazu kommt, dass ein Großteil derer auch noch vom Zoll abgezogen wurde, nämlich neu eingestellt wurden nur 30%, 70% kommen aus der Zollverwaltung. Wenn man jetzt mal ein bisschen den Zollgewerkschaft zugehört hat, weiß man, die sind ohnehin auch überfordert und unterbesetzt. Man macht ja also linke Tasche, rechte Tasche. Und verantwortlich dafür ist Christian Lindner, der hat das im Bundesfinanzministerium zu verantworten. Der hat sich ja für diese Zentralstelle als Vorläufer für sein Bundesfinanzkriminalamt ja auch gefeiert, muss man sagen, da ist nicht viel draus geworden. Außerdem gibt es nur eine Handvoll von Leuten mit kriminalistischer Perspektive. Insofern eine Unterbesetzung, die auch ein Sicherheitsrisiko ist, über das wir aber nicht so häufig sprechen, denn die russischen Oligarchen, die von Putin profitieren, die wir eigentlich hier sanktionieren wollen, aber dann nicht treffen und nicht sanktioniert bekommen. Die verüben natürlich nicht solche Taten, über die sich dann das ganze Land emotional aufregt. Und das ist auch nichts, was eine AfD oder sonst wer dann skandalisieren würde. Ja. Sprechen wir noch kurz über die Konjunktur. Mehr als die Hälfte der Selbstständigen klagt über Auftragsmangel. Kleinunternehmer und Solo-Selbstständige werden zu den Sorgenkindern der deutschen Wirtschaft, wie das Münchner IFO-Institut mitteilte. Im Oktober lag der Anteil noch bei 58,5%, jetzt bei 50,5%. Der Auftragsmangel bleibt ein zentrales Problem und ja, das ist, glaube ich, sehr einfach nachzuvollziehen, warum das so ist. Kleingewerbe und Solo-Selbstständige, wenn die Leute nicht genug Geld haben, die sind häufig auf Binnenwirtschaft angewiesen, da werden dann Gelder zurückgehalten. Kleinunternehmer und Solo-Selbstständige haben häufig wenig Reserven. Jetzt nach 2 Jahren Rezession, nach insgesamt 4 Jahren Krise, erst Pandemie, dann der Überfall Putins auf die Ukraine samt Inflation etc. pp. Sorgt da natürlich für viel Leid. Und da muss man sagen, gerade wenn es Solo-Selbstständige trifft, ist häufig die Absicherung, die private, noch deutlich schlechter als die gesetzliche, weil die dann aus gesetzlichen Systemen zum Beispiel rausgegangen sind. Vielleicht haben die auch gar keine Arbeitslosenversicherung mehr, weil man dachte, damit kann man Geld sparen. Insofern, die sind dann häufig auf sich selbst gestellt und das ist ziemlich bitter. Dazu passt auch das hier, auch vom IFO-Institut. Die Konjunkturflaute entschärft den Fachkräftemangel gleich. Ein schräges Framing. Laut Umfrage gaben 28,3% der Firmen an, dass sie zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte bekämen. Im Oktober waren es noch 32%. Die schwache Konjunktur dämpft aktuell die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften. Damit wird der Fachkräftemangel als etwas weniger stark empfunden. Was tatsächlich das größte Problem war, die Auftragsbücher, sprich die Nachfrage. Robert Habeck hat neulich in einem Interview gesagt, was sein größter Fehler war in der Ampel, war im Sommer 2022 kein Konjunkturpaket aufgelegt zu haben. Und ich glaube, an diesen zwei Meldungen, die wir jetzt gesehen haben, kann man mal wieder exemplarisch festhalten, hat er vielleicht einen Punkt.
Ja. Ja, das stimmt. Und wenn er es damals getan hätte, hätte wahrscheinlich Christian Lindner direkt ein eigenes aufgebracht und so. Und dann hätte man sich über die Schuldenbremse gestritten und dann gar nichts gemacht. Aber ja, von der Sache her natürlich klar, da hätte ein Impuls schon ein bisschen was geholfen. Jetzt hängt das halt eben alles durch. Jetzt regelt der Markt.
Ja. Ja. Donald Trump hat sein Lieblingsthema mal wieder bespielt, nämlich die Zölle. Er hat eine Anordnung unterzeichnet, durch die neue Zölle auf Handelspartner der Vereinigten Staaten auf den Weg gebracht werden. Und zwar wechselseitige Zölle bedeutet, wenn ein anderes Land den USA irgendwas an Zöllen berechnet, dann macht er es genauso zurück. Ja, also irgendwie so Kindergartenlogik.
Edgy Badge, ja.
Die EU betrifft das beispielsweise, denn US-Fahrzeuge werden mit 10% Zöllen seitens der EU belegt, andersrum nur 2,5%. Da ist die EU schon im vorauseilenden Gehorsam, hat man schon angekündigt, dass man das reduzieren will. Aber ja, das ist jetzt auch angekündigt wurde, allerdings mit einer gewissen Übergangszeit, mal ein bisschen rausgezoomt. Jetzt hat er ja mehrere Zölle angekündigt, Kanada, Mexiko, China, jetzt diese wechselseitigen Zölle. Bei der EU hat er gesagt, auch schon auf Aluminium und Stahl beispielsweise. Dazu plant er ja noch eine große EU-Zollankündigung unabhängig von all dem. Donald Trump ist ja, versteht sich selbst als Dealmaker, der will also irgendwas an Verhandlungsmasse auf den Tisch bringen, um was für sich herauszuholen. Und da ist man hat man jetzt bei Kanada und bei Mexiko ganz gut gesehen, da hat er quasi Zölle angekündigt und damit einen Grenzschutz zu erwirken. Wenn man jetzt über die EU nachdenkt, dann was hat die EU quasi ihm zu geben? Das ist höchstwahrscheinlich vor allem deutlich mehr Flüssiggas, was wir aus den USA dann einkaufen können. Er hat ja selbst auch angekündigt und auch müssen, genau. Selbst angekündigt, die USA eben da bei Öl- und Gasproduktion weltweit an die Spitze führen zu wollen. Dadurch, dass wir die Sanktionspolitik gegenüber Russland haben, gibt es eben auch den Bedarf, anderswo einzukaufen. Insofern ist da eine Ausweitung dieser Flüssiggasimporte aus den USA sehr wahrscheinlich, oder?
Ja, total. Hatten wir, glaube ich, auch beim letzten Mal schon mal besprochen. Also hier bei dieser ganzen Geschichte, da, ja, David Ricardo rotiert im Grab, das kannst du bis Washington hören. Also er spielt quasi mit Grundsätzen internationaler Wirtschafts- und Handelspolitik, die wir ja über Jahrzehnte aufgebaut haben, wie jemand, der irgendwie versucht, durch einen dunklen Raum zu tapsen. Dahinter steht dann immer wieder dieses Ding, okay, ich fange jetzt erstmal keinen Krieg an, so, aber ich tue euch erstmal weh. So, und wenn ich euch genügend weh getan habe, dann macht ihr schon das, was ich will. Also so ein bisschen hat das auch so einen Kolonialisierungsansatz, so nach dem Motto, so, ich versuche jetzt dafür zu sorgen, dass hier irgendwie wir das günstig bekommen, beziehungsweise ihr bei uns produziert oder aber ihr unsere Waren abnimmt. Und da glaube ich, wird er die ganze Zeit mit rumschmeißen, mal was zurücknehmen, weil nicht und so. Ich glaube, ja, klar, Flüssiggas ist das eine, Waffen wird das nächste sein, ne? Also es hat schon Grund, warum jetzt irgendwie der Verteidigungsminister nicht mehr über 3,5, sondern über 5% NATO-Ziel redet und gleichzeitig auch unverhohlen droht damit. Und wer nicht spurt, dann müssen wir gucken, ob wir den noch beschützen nach Artikel 5 NATO-Vertrag. Also ich glaube, es gibt da eine ganze Menge harte Interessen, die mit dieser wirtschaftlichen Härte durchgezogen werden. Die EU muss jetzt irgendwie anfangen, sich nicht spalten zu lassen, sondern sich stärker zu integrieren und hier gemeinsam und gemeinschaftlich aufzutreten. Sonst haben wir keine Chance, glaube ich so. Also die Einzelstaaten der EU, die werden nachher wirklich große Probleme bekommen, wenn wir das nicht insgesamt schaffen, hier eine Position aufzubauen und die auch zu halten.
Ja, das ist eine nachvollziehbare Position und führt uns zur Münchner Sicherheitskonferenz. Da hat die USA mit ihren Vertretern, insbesondere mit Vizepräsident J.D. Vance, sich mal wieder eklarmäßig, skandalmäßig geäußert. Einerseits zur AfD, andererseits dazu, dass ja in Großbritannien und Europa und Deutschland also die Meinungsfreiheit und die Demokratie abgeschafft würde und. Dazu steht eben diese von dir gesagte Drohung im Raum, dass die USA jetzt eben deutlich mehr von den NATO-Partnern an Geld haben wollen. Olaf Scholz, Friedrich Merz, Annalena Baerbock haben alle zurückgeschossen. Auch Boris Pistorius hat eine Rede gehalten J.D. Vance eben erklärt, dass er sich das doch verbitte und dass in Deutschland weder die Meinungsfreiheit noch die Demokratie in Gefahr seien. Dazu kommt ja dieser Deal von Trump mit Wladimir Putin, jetzt dann doch über die Ukraine zu verhandeln, über irgendwie die Ukraine und auch über die europäischen Partner hinweg. Was für ein Gesamtbild ergibt sich irgendwie für dich jetzt so aus dieser Münchner Sicherheitskonferenz? Wie hast du das so verfolgt?
Also wer das letzte Dreivierteljahr verfolgt hat, was da drüben in den Staaten sich aufgebaut hat und auch gesehen hat, was Project 2025 ist und so, der kann hier nicht überrascht sein, höchstens überrascht über die Geschwindigkeit und Professionalität, mit der sie es durchziehen. Also was wir ja sehen, ist hier so eine Art von Dealmaking-Attitüde, die sich nur durch Eigeninteressen speist, ohne dabei irgendwie drauf zu achten, wie es um den anderen geht. Also Pete Hegseth hat ja selber auch gesagt, der Schutz Europas hat keine große Priorität mehr. Bums. Also damit hat sich mal eben die gesamte Sicherheits- und Verteidigungspolitik von Europa, die sich über 60 Jahre etabliert hat,
Luft aufgelöst, ja, krass.
Komplett in Luft aufgelöst, komplett zerlegt. Und ja, das stellt jetzt an uns selber halt eben neue Fragen. Wollen wir uns halt irgendwie so zurückdrängen lassen oder wollen wir selber halt noch ein starker Spieler sein? Als Wirtschaftsraum sind wir ja stark. Wir tun immer so, als wären wir es nicht und lamentieren und so. Aber tatsächlich sind wir der Zahlen nach immer noch stark. So, jetzt sind wir militärisch nicht stark. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt irgendwie sagen, von wegen, okay, hau ab. So, und dann warten, bis hier Putin einmarschiert oder wollen wir selber aufbauen und so. Das sind jetzt ja alles Fragen, die gestellt werden müssen. Das Eklatante finde ich halt eben hier, dass rechtsextremistische Narrative benutzt werden nach dem Motto, es gibt keine Meinungsfreiheit, keine Demokratie. Das ist ja das, was Rechtsextremisten halt immer behaupten, um sich selber zu legitimieren, um einen eigenen, staatsstreichmäßige Übernahme der Institutionen halt irgendwie durchzuführen. Das sehen wir ja in den USA. Und wenn der stellvertretende Präsident herkommt, der Vizepräsident, und dann solche Sachen verbreitet, dann ist das schon ziemlich krass. Und das ist klare Guidance an all die rechtsnationalistischen, rechtsextremistischen Gruppen in Europa nach dem Motto, hier ist das stärkste Land der Erde und wir hören euch.
Ja.
Und das muss halt eben klar sein. Und dass er eben auch offen sagt, wir sollten die AfD unterstützen und so, das passt natürlich dann da auch rein ins Bild. Letzter Satz, was ich halt eben krass finde, ist, gerade um diese Ukraine-Sache herum, jetzt ist der Potentat Putin und das Regime Trump da eben da und handeln aus, wie viel die Ukraine jetzt abzuhandeln hat, damit dieser Krieg beendet. So, ne? Also wie viel müssen die jetzt abgeben und so weiter. Ja. Und gleichzeitig ist ja der Wirtschaftsminister dort vor Ort und sagt so, hört mal zu, wir hätten von euch gern als Bezahlung für die 56 Milliarden US-Hilfen, hätten wir gern 500 Milliarden seltene Erden. Also so, das sind so Mafia-Methoden. Das ist das New Normal. Das ist das New Normal internationale Politik, was wir ja den anderen Ländern, nämlich Putin und China, immer so vorgeworfen haben, das ist das, was jetzt Trump gerade macht. So, und das ist tatsächlich eine erhebliche Zeitenwende, wenn man eben schaut, wie internationale Politik funktioniert jetzt zukünftig, weil es geht nicht mehr um die Stärke des Rechts, sondern das Recht des Stärkeren. Und dass das eben auf so einer Sicherheitskonferenz passiert, wo dann Putin währenddessen Tschernobyl angreifen lässt mit Drohnen und so, das ist halt eben alles Powerprojektion. Das sind echt wilde Zeiten, die gerade anbrechen.
Ja, und diese Regellosigkeit oder das Recht des Stärkeren dann auch einhergeht damit, dass auch etablierte öffentliche Institutionen halt komplett in Frage gestellt werden. Ne? Also ja. Ich meine, vom Pariser Klimaabkommen angefangen bis hin zum zur globalen Mindeststeuer der OECD, der Welthandelsorganisation. Ich meine, China klagt davor. Ich hoffe, die EU klagt dann auch davor, wenn es diese Zölle gibt. Aber das interessiert die USA ja nicht. Könnte noch ganz viele andere Institutionen nennen. Das ist wirklich eine sehr bedenkliche Entwicklung. Ganz interessant ist hingegen das hier, dass Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz zum Thema Neuverschuldung geäußert hat. Und zwar hat sie gesagt, dass sie sich vorstellen könnte, die Ausweichklausel der europäischen Schuldenregeln, also ein bisschen die Notfallklausel, die wir auch für die Schuldenbremse haben, zu aktivieren, um höhere Verteidigungsausgaben von den europäischen Schuldenregeln auszunehmen. Ich werde vorschlagen, sagt sie, die Ausweichklausel für Verteidigungsinvestitionen zu aktivieren. Das wird es den Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre Verteidigungsausgaben erheblich zu erhöhen. Hintergrund des Vorschlags sind insbesondere die Bedrohungen durch Russland und die Ankündigung der USA, künftig deutlich weniger sicherheitspolitische Verantwortung für Europa übernehmen zu wollen. Du hast es gerade eben angesprochen. Man werde die Verteidigungsausgaben erheblich erhöhen müssen, so von der Leyen. Olaf Scholz hat auch schon gesagt, dass er das unterstützen würde und hat ja auch Ähnliches schon vorgeschlagen für Deutschland, nämlich mit Bezug auf die Ukraine-Ausgaben zu sagen, wir ziehen die Notfallklausel für die Schuldenbremse. Das ist besser, als sie nicht zu ziehen, denn der Vorteil ist dann gehen Verteidigungsausgaben nicht zu Lasten von anderen Ausgaben, vor allem nicht zu Lasten von sozialen oder Zukunftsausgaben. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein bisschen fadenscheinig, dass wir für diverse Missstände, die wir haben, nicht darüber nachdenken können und es nicht hinbekommen, diese Schuldenregeln zu lockern, weil man dann immer sagt, nee, die sind uns heilig. Aber wenn es um Verteidigung geht, dann plötzlich schon.
Ja, und genau, also zu allem ja. Und ich glaube, man muss auch so ein bisschen drauf gucken. Es geht jetzt ja nicht darum, dass irgendwie 27 Länder irgendwie komplett voll aufrüsten. Also die Idee der NATO war ja auch, dass bestimmte Länder auch so bestimmte Fähigkeitsmerkmale besonders stärker haben. Jetzt merken wir, dass die NATO, wo die Vereinigten Staaten eine erhebliche Rolle spielen, jetzt muss man die NATO so ein bisschen ohne die USA denken, so zwangsläufig, weil sie nicht mehr verlässlich sind. Ja. Also müssen wir quasi eine Art Mini-NATO denken, also EU-27 irgendwie Militärkooperation. Und das bedeutet auch, man muss sich dann irgendwie über Führung Gedanken machen, über Planung, über was ist denn jetzt, wenn der Fall wirklich kommt und so, welches Land übernimmt welche Rolle. Ja, da muss man sich anschauen, wie ist das irgendwie mit einer Art von Luftverteidigung, die halt die letzten Jahrzehnte halt irgendwie abgebaut ist und so, was ist mit Abstandswaffen. Also es stellen sich ganz viele Fragen, wo man zukünftig die Vereinigten Staaten so ein bisschen rausdenken muss, um da irgendwie zu so einer Art von integrierten Verteidigungsansatz kommen will. Also das heißt, da sind noch neben dem Geld, ich glaube, das Geld ist hier inzwischen so das kleinere Problem. Das größere Problem ist eigentlich eher dieses, wie wollen wir es denn haben? Mhm. Also wollen wir es denn haben? Und das finde ich das kulturell halt irgendwie etwas Schlimme, du musst Menschen wieder Lust auf Krieg machen. Du musst Menschen wieder geil drauf machen, andere umzubringen, weil ansonsten hast du ein Problem mit Soldaten. Ne? Du hast momentan halt eben nicht die Anzahl von Leuten, die sagen, ich habe Bock jetzt in die Uniform einzusteigen. Und wenn man das jetzt hier zu Ende denkt, so, dann werden sie sich irgendwas einfallen lassen müssen, um ja irgendwie wieder dieses, was man früher so gehabt hat, so was wir uns jetzt 60 Jahre lang glücklicherweise abtrainiert haben, dass wir Frieden gut finden, jetzt wieder Rolle rückwärts zu machen. Und da finde ich, da zerschlagen wir so viel Porzellan. Da müssen wir jetzt eine ganze Generation umpolen, damit das also aus deren Sicht dann irgendwie funktioniert. Das finde ich gruselig und schrecklich. Und auch das kommt alles gar nicht wirklich in den Debatten vor.
Ja, allemal. Darüber hat Thilo allerdings gesprochen, und zwar ausführlich mit der BSW-Chefin Sarah Wagenknecht. Wir wollen uns das mal anschauen, allerdings den Part zum Thema Energie- und Klimapolitik. Aha. Und genau, ich würde sagen, wir springen mal hinein.
Gesellschaftsideal.
Ich habe noch zwei Themen und dann hoffentlich ist noch ein paar Minuten Zeit für Zuschauerfragen. Klima.
Habe ich mal in Wahlprogrammen geguckt, fand ich tolle Sätze. Da schreibt ihr, wir brauchen eine durchdachte Klima- und Umweltpolitik, die den Klimawandel ernst nimmt. Und das BSW steht zum Pariser Abkommen. Mhm. Warum finde ich dann in eurem Programm nicht, wann Deutschland klimaneutral sein muss?
Ja, weil das von den Technologien abhängt. Mit den heutigen Technologien können wir nicht klimaneutral werden. Das ist die große Illusion. Also
so, ich muss hier leider schon früh einsteigen, weil das ist so eines ihrer Hauptargumente, das sie so bringt, und es ist halt schlichtweg gelogen. So, ne, also das ist natürlich auch, wenn du jetzt irgendwie kein Interesse an ehrlicher Klimapolitik hast oder wenn du ein Interesse an russischem Gas hast und so, dann ist das genau die Plattform, auf der du laufen musst. Aber die Technologien sind da, sind auch nicht erst schon seit heute da, sind schon seit 20 Jahren da. Vor 20 Jahren waren sie noch nur viel teurer. So, ne, also wir reden von intelligenten Netzen, wir reden von Großspeicheranlagen, wir reden halt eben von regenerativen Energien. Das können wir alles machen. Wenn wir jetzt halt irgendwie darüber sprechen, was ist denn jetzt mit der Energieform Gas für bestimmte industrielle Anwendungen, dann ist es eben grüner Wasserstoff. Auch das ist etwas, was ausgeforscht ist, was wir auch aufbauen können. Was fehlt, ist der politische Wille und das Geld, es zu tun. Was sie aber so tut, ist, wir brauchen eine Wundertechnologie. Sie wird auch nie konkret. Was meint sie denn? Meint sie jetzt irgendwie Solarpaneele mit höherem Wirkungsgrad? Meint sie jetzt größere Windkraft? Meint sie jetzt irgendwie Fusion? Was meint sie denn? Also sie erzählt ja nie, welches sind denn die Technologien, die wir brauchen.
Ja.
So, ne? Also die Technologien sind da und es ist auch eine durchdachte Politik, das Ganze zu tun. Ob das jetzt schon auf dem Weg ist, das ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber es gibt, das ist also selbst vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung an verschiedenen Stellen schon längst ausgerechnet worden, was es braucht und was dann geht. Und wir sehen ja in anderen Ländern, dass es auch geht. Also da kann man jetzt nach Skandinavien gucken, man kann auch nach China gucken und so weiter. Was sie aber hier gerade versucht zu platzieren, ist zu sagen, man kann Klimapolitik erst dann beginnen wirksam, wenn diese Wundertechnologien, Klammer auf, wo, von der sie nie sagt, was sie denn ist, da ist. Und erst dann können wir das machen.
Ja, wichtiger
das,
Punkt.
Es funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen technologischen Fortschritt, damit wir es schaffen.
Technologieoffenheit, ne? Sagte er.
Ja, da kommst du jetzt wahrscheinlich damit, dass das die FDP auch sagt.
Ja.
Ja, und? Es muss ja nicht deswegen falsch sein. Es ist ja auch so ein Diskurs. Immer wenn einer was sagt, muss es falsch sein. Nein, wir müssen technologieoffen sein. Es bringt nichts.
Wann soll Deutschland klimaneutral sein, Sarah?
Wenn wir es können. Wenn wir es können. Wenn wir die Technologien dafür haben.
Du stehst zum Pariser Abkommen.
Ja, aber auch das Pariser Abkommen wird ja nur eingelöst werden, wenn es weltweit tatsächlich auch technologisch eine entsprechende Entwicklung gibt, die uns Klimaneutralität ermöglicht.
Im Pariser Abkommen steht ab 2050 klimaneutral auf der ganzen Welt.
Ja, das ist ja auch ein Ziel, was man anstreben sollte.
Ist das euer Ziel?
Ich möchte nicht, dass wir dadurch klimaneutral werden, alleine in Deutschland, dass wir unsere Industrie aus dem Land treiben und verlieren.
Ja.
Weil das ist eine Klimaneutralität, die dem Klima nichts nützt, ja. Weil das Ganze wird woanders weiter produziert und ist da teilweise dreckiger. Und wenn wir es importieren, machen wir sogar noch mehr Klimagase.
Aber wenn man den Klimawandel ernst nimmt, wie du?
Dieser Punkt, da war einer dabei, der gar nicht ausgesprochen wurde. Und den macht Sarah Wagenknecht sehr häufig, ebenso wie die AfD. Und der ist leider vermischt und vermengt er sich mit der aktuellen schlechten Wirtschaftslage. Nämlich zu sagen, gerade haben wir eine Debatte über Deindustrialisierung in Deutschland. Ja, energieintensive Industrie läuft schlecht. Ja, Stahlbranche hat Probleme etc. pp. Energiepreise noch zu hoch. Und das wird jetzt als Beweis dafür genommen, dass ja die Klimapolitik nicht funktioniert, weil sie irgendwie der Industrie ein Problem schafft. Nur, dass gerade die Industrie ein Problem hat, liegt nicht am Umstieg auf Erneuerbare. Dass die Industrie gerade ein Problem hat, liegt davon, dass wir ein Klumpenrisiko in Russland hatten bei Putin, dass wir so krass von seinem Erdgas abhängig waren, dass das so teuer geworden ist, dass das Strom teuer gemacht hat und dass wir bei Erneuerbaren noch nicht weiter sind. Das ist das Problem. Aber diese aktuelle industriepolitische Rezession, diese Industrierezession, damit zu verbinden, dass wir irgendwie mit dem Klimaschutz übertrieben hätten, ist eine völlig falsche Zusammensetzung der Tatsachen.
Ja, dieses Übertreiben-Diktum ist natürlich auch glatt gelogen, weil Deutschland ist hier weder Geisterfahrer noch besonders ambitioniert, sondern bestenfalls im Mittelfeld. Das wird aber auch immer wieder für andere Sachen benutzt, ne? Also der Wirtschaft geht es angeblich schlecht wegen Klima, der Wirtschaft, also Klimapolitik, der Wirtschaft geht es aber auch irgendwie angeblich schlecht wegen den Arbeitslosen und es geht ihm angeblich auch schlecht wegen der Migration. Also es ist halt immer, dass wir an der einen Stelle straucheln, wird in Beziehung gesetzt zu dem Lieblingspopulismusfeld, was man gerade bedienen möchte. Und in den meisten Fällen ist es nicht wahr. Ne? Also tatsächlich ist es ja umgekehrt. Also der deutschen Wirtschaft geht es schlecht, weil wir eben nicht konsequent diesen Pfad weitergehen. Deswegen haben ja eben Dutzende Unternehmen den Bundestag aufgefordert, bitte schärfere Klimapolitik zu machen, verlässliche Klimapolitik zu machen und dergleichen. Es ist ja auch ein wichtiger Impulsgeber für Zukunftstechnologien und so. Was sie sagt, dieses so, ja, wir möchten ja schon 2050 klimaneutral sein, aber wenn das irgendeiner Industrie wehtut, dann sollen bitte die Lebensgrundlagen gern in die Fritten gehen. So, ne? Das ist also, da ist auch ein kompletter Widerspruch an sich drin. So. Und für mich ist da so ein bisschen draus erkennbar, dass so richtig weit her ist es damit nicht, wie ernst sie es meint.
Ja.
Muss man da nicht sagen, ab dem Jahr sind wir klimaneutral?
Ja, die Grünen sagen das und machen das Gegenteil. Also wir haben in den letzten Jahren in Deutschland das ganze Gegenteil gemacht. Wir haben Pipeline-Gas durch amerikanisches Fracking-Gas ersetzt. Das ist ein Anschlag auf das Klima. Wir haben eine irre Hochrüstung. Das ist ein einziger Anschlag auf das Klima. Wir haben alles dafür getan, dass der Ukraine-Krieg nicht beendet wird. Jeder Krieg ist neben dem furchtbaren menschlichen Leid, was er verursacht, natürlich immer auch ein riesiger Anschlag auf das Klima. Mhm. Und zwar nicht nur, weil wir keine E-Panzer haben, sondern weil das ganze Desaster auch für das Klima das schlimm ist. So. Und die Grünen vertreten das alle. Und wenn du jetzt einen Grünen hier hättest, würde der natürlich stolz sagen, ja, schon 35 müssen wir klimaneutral sein.
Ich will ja nur wissen, was du sagst.
Ich sage, wir sollten es so schnell wie möglich sein, wenn wir es können. Aber wir sollten es nicht um den Preis sein, dass wir hier verarmen und unsere Industrie aus dem Land geht.
In eurem Wahlprogramm, steht, wir brauchen wieder langfristig Verträge zu Energieimporten, die sich am Kriterium des niedrigsten Preises orientieren. Du sagst ja immer, wir brauchen die billigste Energie. Egal, ob aus Russland oder selbst aus Amerika. Hast du ja am Parteitag gesagt, wenn die Amerikaner billiges Gas anbieten, würde dir das auch machen. Seit wann ist billig vernünftig?
Also, wenn wir unsere Industrie in Deutschland halten wollen, müssen wir die Energiepreise senken. Und vorerst brauchen.
Ja, und auch das ist natürlich wieder so ein sehr, sehr vereinfachte, sehr, sehr unterkomplexe Art, da zu argumentieren, nach dem Motto, als ob das einzige Kriterium wäre. Wenn man genau reinschaut, je nachdem, welchen Industriezweig, da ist Labor Cost viel höher. So, ne? Da könnte man in die Richtung reden. So, ne? Aber der Energieeintrag für bestimmte Unternehmen ist es tatsächlich sehr wichtig. Und da könnte man natürlich auch von staatlicher Seite eine ganze Menge machen. Aber nur zu sagen, ja, wir kaufen halt da, wo es am billigsten ist, Klammer auf, es ist auch immer die Frage, wer ist denn der Akteur, wer ist denn der Importeur? So, ne? Und als ob der nicht kaufmännisch handeln würde. Das Interessante ist doch hier, dass sie auch gleichzeitig sagt, wenn wir bei Putin das günstig kriegen, dann kaufen wir. Also gehen wir wieder in die strategische Abhängigkeit, die uns in die Misere reingebracht hat. Zweitens, die böse, böse Aufrüstung. Ja, gegen wen rüsten wir denn auf? Ne? Also das ist halt immer wieder erkennbar, so in welche Richtung da eben argumentiert wird. Und Aufrüstung, natürlich. Krieg selber ist für die ganze Emissionsgeschichte halt wirklich total schwierig, so, nicht? Und da könnte man natürlich auch darüber argumentieren, dass man das nicht tun sollte. Aber das ist ein kleiner Teil von dem, was wir insgesamt an Emissionsaufgaben haben. Und sie greift sich aber genau diesen Sicherheitsaspekt halt heraus und sagt so, na, das sollten wir nicht machen. Wir sollten abrüsten, Frieden, dies, das und so weiter, so. Also wir sollten uns der drohenden Gefahr weiterhin quasi einfach mal so ergeben. Also das ist schon speziell.
Und das Problem oder die Gefahr auch, diese Abhängigkeit, also einfach wieder jetzt auf Russland zu setzen, mal ganz unabhängig davon, wie man das moralisch, wie man das geostrategisch etc. bewertet, mal einfach nur nüchtern, sie will wieder das billige russische Pipeline-Gas, was übrigens Putin abgestellt hat, was nicht die EU, was nicht Deutschland abgestellt hat. Mhm. Sie will dahin wieder zurück, ja, sagt aber in keinem Satz dazu, dass es problematisch war, so ein Klumpenrisiko da zu haben, was man stattdessen machen könnte, ja, sagt sie überall nichts dazu, gar nichts.
Ja. Brauchen wir fossile Energie, weil aus dem Atomstrom sind wir raus, was meines Erachtens auch nicht unvernünftig war, aber egal wie man dazu steht, er ist, sag mal, die Meiler sind nicht mehr da, also ist das eine irrelevante Debatte. Und wenn man mit Sonne und Wind allein die Wirtschaft heute nicht betreiben kann, braucht man Gas als Technologie, als Brückentechnologie. So, und dann sollten wir das Gas nicht teuer kaufen, sondern preiswert. Das amerikanische Fracking-Gas ist deshalb teurer, weil es natürlich auch viel aufwendiger ist. Es ist ja viel, viel aufwendiger, wenn ich Fracking betreibe, wenn ich dann verflüssige, wenn ich dann mit viel, viel Schiffsdiesel über den halben Globus fahre und wenn ich es hier wieder regasifiziere. Das ist teurer und klimaschädlicher.
Aber Sarah, du willst die billigste Energie für Deutschland, für die Industrie und so weiter.
Ich möchte, dass wir preiswerte Energie haben, weil sonst die Leute arm werden.
Aber dir ist klar, wenn wir nach dem Kriterium, das Billigste ist das Beste gehen, dann fördert das unsere Abhängigkeit von denjenigen, wo wir die billigste Energie herbekommen. Und das fördert auch noch den Verbrauch von Energie, den wir ja senken müssen.
Na klar, und weil wir es uns ja auch leisten können, möchten wir teure Energie. Aber viele Menschen im Land können sich die nicht leisten.
Wir wollen saubere Energie.
Na, ich möchte erstmal, dass Menschen auch nicht ihren Lebensstandard verlieren. Und viele Menschen in Deutschland haben in den letzten Jahren massiv Kaufkraft verloren. Doch. Viele Familien haben ihre Urlaubsreise gestrichen. Viele Kinder können nicht mehr das, denen wird nicht mehr das geboten, was die Familien ihnen früher bieten konnten, weil die Energie so teuer geworden ist.
Erkennst du an, dass
und noch immer tut sie so ein bisschen so, als wäre das wegen irgendwie einer überzogenen Klimapolitik. Sie sagt ja nicht gleichzeitig, das ist Putins Schuld.
Ja, genau. Und wir haben ja hier im Wirtschaftsbriefing schon sehr häufig über Energiepreise, Energiekosten und so weiter gesprochen, auch so wie es Vorkriegsniveau, Nachkriegsniveau war und so. Ne? Also hier wird dann auch so ein bisschen der Teufel an die Wand gemalt. Sie gibt hier den großen Volkstribun nach dem Motto, die konnten ihre Urlaubsreise nicht mehr leisten. Mir würden sofort 15 Gründe einfallen, die alle damit reinspielen, die jetzt aber nichts mit Energiepreisen zu tun haben, warum Leute heute strugglen. So, ja. Das tun sie ja wirklich. Also das ist ja ein richtiger Punkt. Aber es liegt nicht daran, dass wir nicht Putins Kriegsgas kaufen. So, damit hat das recht wenig zu tun. So, und deswegen ist das schon sehr durchsichtig, was sie versucht hier aufzubauen.
Wenn wir nach dem Kriterium billigst möglich gehen, dass wir unsere Abhängigkeit dadurch erhöhen und dass wir den Verbrauch von Energie erhöhen,
also
weil er
erstens,
so billig ist.
Ganz billig ist es nie, wenn man sich von einem Anbieter abhängig macht. Wenn man preiswert einkaufen will, muss man schon aus dem Grund diversifizieren. Also man braucht mehrere Anbieter. In dem Augenblick, wo man von einem abhängig ist, das haben wir jetzt teilweise ja auch vom US-Gas, kann der die Preise hochtreiben. Also schon deswegen, wenn man billig.
Also die Abhängigkeit beim Gas ist jetzt das US-Gas, wo wir zu abhängig von sind. Aber es waren nicht die 50% unseres importierten Gases von Wladimir Putin, was ihr da einfällt. Nein.
Einkauft sollte man bei vielen Anbietern einkaufen und nicht nur bei einem. Aber unter anderem sollten wir auch in Russland kaufen, weil das eben geografisch das Land ist, was uns Pipeline-Gas liefern kann. Norwegen kann das auch, aber viele andere können es nicht.
Erkennst du an, dass die billige Energie, Öl und Gas so billig ist, weil die Umweltzerstörung nicht mit eingepreist ist?
Sie ist vor allem, Fracking-Gas ist irgendwie umweltfreundlicher oder was?
Das behaupte ich doch gar nicht.
Du hast gerade gesagt, die einen sind billiger, weil die Umweltzerstörung nicht eingepreist ist. Fracking-Gas ist teurer,
Das ist auch Gas. Öl und Gas ist so billig, ganz auf der ganzen Welt.
Willst du jetzt, dass wir sozusagen morgen auf Öl und Gas verzichten?
Sarah, ich will nur wissen.
Rhetorisch zwei Versuche, die Frage zu delegitimieren. Einmal Thilo aufschwätzen zu wollen, er hätte jetzt, das wäre jetzt ein Argument für Fracking-Gas gewesen. Und zweitens, als wäre das Argument gewesen, sofort, heute, 1000%ig auf Öl und Gas zu verzichten. Beides Strohmänner. Beides Strohmänner an den Fragesteller.
Ob du anerkennst, dass Öl und Gas so billig ist, weil der CO2-Ausstoß nicht mit eingepreist ist.
Na, erstens preisen wir ihn ja in Europa ein mit dem CO2-Preis, was dazu führt, dass die Menschen eben sehr hohe Kosten haben und die werden weiter steigen, was ich.
Ja, auch das stimmt natürlich nicht. Ne? Das sind nicht die kompletten Umwelt- oder Umweltfolgekosten, sondern es ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Wirklich ein ganz kleiner Teil. True Cost ist viel, viel höher. Und dieses von wegen, und deswegen werden die Leute ja so arm. Also hier bereitet sie ja schon die nächste Plattform vor, die dann eben CO2-Preis an sich delegitimieren soll. Als etwas, was alles nur teurer macht, ohne eine Wirkung, bla und so. Ja.
Für falsch halte. Und das Zweite ist, gerade wenn man durch eine CO2-Bepreisung erreichen will, dass CO2-Ausstoß minimiert wird, dann müssen die Menschen Alternativen haben. Und wenn ich hier jahrelang auch eine grün beteiligte Regierung erlebe, die das Weltklima im Heizungskeller retten will, aber nichts dafür tut, dass die Deutsche Bahn halbwegs sinnvolle und attraktive und erträglich pünktliche Verbindungen anbietet, dass der Güterverkehr also auf der Schiene immer mehr eingeschränkt wird, dann muss ich sagen, das ist heuchlerische Klimapolitik. Das ist unehrlich, zutiefst unehrlich.
Also, spätestens hier muss man sagen, ist dieses grünen Bashing, was von ihr kommt, völlig absurd. Denn erstens, die Ampel hat mehr für die Schiene gemacht als alle Regierungen davor. Der Verkehrsminister war aber kein Grüner, sondern ist Volker Wissing. Die Bahn flott zu machen, dauert was. Wir haben hier Volker Wissing häufig kritisiert. Wir kritisieren auch das, was bei der Bahn gemacht wird. Und meinetwegen ist es auch noch immer zu wenig und noch immer zu langsam. Aber selbst wenn es bestmöglich machen würde, geht es bei der Bahn nicht, dass man sagt, jetzt geben wir das Geld und morgen hat die Bahn wieder eine Pünktlichkeitsquote von 90%. Das ist einfach illusorisch. Und hier jetzt so zu tun, als wäre das weder den Grünen noch der Ampel bewusst, dass man bei der Bahn was machen muss. Die hat ja übrigens auch das Deutschlandticket eingeführt. Also selbst da gibt es auch schon eine preisliche Verbesserung. Das Deutschlandticket, auch das, ne? Also meinetwegen könnte das auch eher ein 9-Euro-Ticket sein, statt ein 58-Euro Deutschlandticket. Aber es ist was gemacht worden. Hier so zu tun, die Ampel hat da gar nichts gemacht und will euch nur verarmen mit überzogener Klimapolitik und Verzicht auf Putin-Gas, ist halt eine irreführende Darstellung.
Ja, und auch falsche Dichotomie, ne? Nach dem Motto, sie machen das eine, aber dabei müssten sie ja eigentlich das andere. So, und das ist dann ja sogar unehrlich. Dann wirft sie dir vor, unehrlich, zutiefst unehrlich. Also das ist halt eine böse, böse Tat von denen. Also sie geht noch nicht mal drauf aus, nicht durchdacht oder so. Tatsächlich muss man ja beides. Also man muss im Verkehrssektor was machen und man muss was in der Wärmewende machen. Und Wärmewende ist halt noch viel entscheidender und auch langfristig wichtiger als das andere. Aber was wird bei Wärme tatsächlich, was ist da entscheidend? 50% verbrennen Gas. So, ne? Also da merkt man dann wieder dieses so von wegen so, nee, von der Wärmewende möglichst weg, damit wir weiterhin halt irgendwie einen Erlösstrom in Richtung Russengas haben. Und an einer anderen Stelle dieses Verkehrsthema halt irgendwie hochspielen nach dem Motto, die böse Bahn, das weiß ja jeder aus seinem Alltagserleben und glaubt deswegen, die Grünen haben das unglaubwürdig und so weiter gemacht und so. Also das ist schon ziemlich zusammengestöpselt, hat mit Wahrheit nichts zu tun, aber ist halt eben etwas, was man im politischen Kampf dann braucht, um den anderen zu vergiften.
Dazu kommt ja, selbst wenn wir die Bahn perfekt ausgebaut hätten, oder passenderweise zu dem, was du gesagt hast, müssten wir trotzdem noch an die Heizungskeller ran.
Ja, deswegen. Also man muss beides machen. Ja.
Punkt ist, Öl und Gas ist so billig, weil die Umweltzerstörung nicht mit eingepreist ist. Wäre sie das, wäre Sonne und Wind die billigste Energie.
Ja, aber die Sonne scheint nicht immer und der Wind weht auch nicht immer. Das ist doch das Hauptproblem.
Dann könnt ihr ja Speicherung fordern.
Ja, aber es gibt zurzeit noch keine wirklichen Speichertechnologien, die nicht mit einem riesigen Verlust verbunden sind. Ja.
Stimmt nicht. Tut mir leid, also stimmt nicht, gibt's inzwischen.
Es gibt nicht die, wenn wir die Speicher.
Und auch da gibt's immer wieder Berichte darüber jetzt, dass die Nachfrage nach diesen Speichern extrem steigt. Und lustigerweise, ich glaube, selbst die Deutsche Bahn will sich da engagieren in diesem Großspeichergeschäft, weil sie natürlich auch einen riesen Stromverbrauch hat mit der Elektrifizierung ihrer Schienen und da Speicher nutzen will, um Kosten zu sparen. Insofern, ja, guter Einwand, stimmt nicht.
Technologien haben oder wenn wir in Zukunft den Fusionsreaktor haben oder was auch immer, dann werden wir nicht mehr Öl und Gas brauchen. Aber wir haben diese Technologien noch nicht.
Zwei konkrete Themen, einmal Wärmewende und Verkehrswende. Ihr seid ja gegen das Verbrennerverbot, wie ihr sagt. Es ist ja ein Verbrenner-Neuzulassungsverbot ab 2045, also 35. Es dürfen keine neuen Verbrenner dann neu zugelassen werden. Die Umweltministerin hat hier letztens gesessen und hat gesagt, die alten Verbrenner können bis 2045 noch kaputt gefahren werden. Du erkennst an, dass Verbrenner nicht verboten werden, sondern nicht.
Ja, ist aber besonders dumm. Also die Leute können mit den alten Rostlauben mit irgendwie ganz viel Ausstoß noch fahren, statt dass man den Autokonzern eine Auflage gemacht hätte, verbrauchsärmere Verbrenner zu entwickeln. China macht das teilweise.
Gar keine Verbrenner. Verbrennen ist Verbrennen.
Ja, was heißt gar keine Verbrenner? Viele Leute können sich die E-Autos nicht leisten, die Infrastruktur ist nicht da dafür und der Strom kommt immer noch etwa zur Hälfte aus fossilen Energieträgern.
Aber an der Stelle nochmal zu stoppen, gibt's nicht genau das? Sind nicht die Flottengrenzwerte genau das? Nämlich eine Maßnahme der EU, um die Autohersteller dazu zu bringen, eben effizienter zu sein, weniger CO2-Emissionen mit ihrer verkauften Flotte zu verkaufen, also denen das vorzuschreiben, dass sie eben weniger CO2-Emissionen mit ihrer Flotte verkaufen, will sie das verschärfen? Ja, auch das führt ja dazu, wenn die Automobilindustrie das nicht einhält, was, Klammern, bei vielen wahrscheinlich einigen der Fall sein wird, dass das zu Strafzahlungen führt, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. So, und da ist sie wird dann sicher auch dagegen, weil sie sagt, oh Gott, jetzt ist die böse EU da, die deutschen Autohersteller, die Effizienzvorgaben nicht einhalten, jetzt Maßregeln will. Also wie wollen wir es denn haben?
Ja, sie kann auf die eine oder gegen die andere Art wettern. Also geht da nur einfach darum, über Populismus und billige Argumente da irgendwie Strecke zu machen. Der Chef der Splitterpartei FDP hat ja sowas Ähnliches behauptet, dass er halt eben ja auch so Halbwissen ins Fenster stellt und dann so tut, als wäre das noch gar nicht da oder aber als wäre die Situation ganz anders. Ja, so operieren die, nicht? Also Flottengrenzwerte genau ist das eine. Dann gibt es ja auch eine ganze Menge nationale Initiativen. Also hier in Deutschland zum Beispiel die nationale Plattform Elektromobilität. Das ist 15 Jahre her, ne? Also es gibt ja eine ganze Reihe Initiativen. Und dann sagt sie so dieses, nachdem Thilo gesagt hat, ja, Verbrenner ganz weg. Da sagt sie so, naja, aber die anderen kann man sich ja nicht leisten und so weiter. Das ist natürlich auch wieder Einspielen aufs Alltagserleben. Und damit hat sie recht. Aber natürlich wäre es das andere, wenn man jetzt sagen würde, okay, ihr Volumenhersteller, ihr müsst jetzt viele günstige Elektromobilautos herstellen, dann sähe das natürlich auch schon wieder ganz anders aus. Also hier ist so eine Ebenenverschiebung immer wieder von der Zeitachse her. Und wenn es um langfristige Sachen geht, dann geht sie aufs Jetzt und sagt, weil jetzt keine Alternative da ist, ist das langfristige Politikfeld nicht lauter. So, und das ist halt irgendwie wie Pudding an die Wand nageln, weil sie halt eben für alles halt irgendwie eine Gegenrede hat, aber kein zusammenhängendes Konzept, was sie eigentlich will. Und das versucht Thilo hier so ein bisschen rauszuholen aus ihr.
Was gut funktioniert.
Ja.
Es macht doch keinen Sinn, die Leute zu zwingen, sich ein E-Auto zu kaufen, wenn am Ende der Strom sowieso aus dem Gas oder sogar aus dem Kohlekraftwerk kommt.
Gut, du bist gegen das Verbrenner-Neuzulassen-Verbot. Okay.
Ja, sicher.
Aber wenn wir klimaneutral sein werden, 2045 oder 2050, heißt das so oder so, dass kein Benziner und Diesel mehr auf den deutschen Straßen fahren darf.
Nein, aber es gibt ja auch...
Darf ich kurz ausreden?
CO2-neutrale.
Wie soll das dann anders gehen?
Ja, also das
was
ist ja das.
Plan?
Also ich meine, ja, dass wir schauen, entweder gibt es dann Verbrenner, die einen Sprit haben, der klimaneutral ist. Also die sind ja heute auch schon da, aber sie werden nicht weiter erforscht. Sie sind viel zu teuer.
Wir müssen mal schauen.
Die E-Fuels sind zu teuer.
Auch das, ne? Also eben sagt sie noch, E-Autos, oh Gott, ist ja viel, viel, viel zu teuer. Das kann sich ja niemand leisten. Aber die E-Fuels, wo sie selber zugeben muss, dass die viel zu teuer sind, das Zeug wird knapp sein, etc., da kann man ja in Zukunft mal drauf warten. Das müsste man einfach mal mehr erforschen, ja?
Naja, Wundertechnologien.
Aber wir könnten den Unternehmen einen Anreiz setzen, dass sie in diesem Bereich stärker forschen. Das tun sie aber nicht, wenn...
Also Subventionen für die Forschung an E-Fuels sind okay. Andere Subventionen, insbesondere für die Wärmepumpe, sind aber nicht toll. Also Technologien, die wir schon haben, die helfen, bitte nicht. Ja? Aber Zukunftstechnologien, bitte ja.
Wenn man den Verbrenner verbietet, wer forscht denn jetzt noch?
Aber das ist doch nicht durchdacht. Durchdacht wäre, einen Plan zu haben, wie ab 2045 oder ab 2050 keine Verbrenner mehr auf den Straßen fahren.
Nee, wieso? Wenn sie klimaneutrale Kraftstoffe haben, sind die Verbrenner ja kein Problem.
Ja, wenn.
Ja, aber.
Das ist doch Wunschdenken.
Na gut, das E-Auto, was zur Hälfte mit fossilem Strom betrieben wird, ist auch keine Leistung. Und es ist auch in anderer Hinsicht natürlich, es ist bis heute das Recyclingproblem nicht gelöst der Batterien. Wir haben die Rohstoffe nicht für die Batterien. Wir sind auch nicht wettbewerbsfähig in der Produktion der E-Autos. Nirgends in Deutschland werden Batteriezellen gefertigt. Wir sind da ganz hinten im weltweiten Wettbewerb. Wir zerstören die Technologie, wo wir tatsächlich etwas leisten könnten, nämlich wenn wir verbrauchsärmere Verbrenner produzieren würden. Die zerstören wir. Wir geben ja auch keinen Anreiz, dort irgendwie weiter zu forschen. Und wir setzen auf eine Technologie, wo wir nicht wettbewerbsfähig sind. Das ist doch keine sinnvolle Industriepolitik. Also ich meine, die Chinesen haben ja sehr bewusst auf das Batterieauto gesetzt, nicht aus Klimagründen, sondern weil sie das Know-how dafür hatten und auch die Rohstoffe.
Du setzt doch auf die Verbrennertechnologie, die keine Zukunft hat.
Das weißt du doch gar nicht. Wenn ich, also in manche,
die kann gar keine Zukunft haben, weil sie immer mit Benzin und Diesel betrieben werden muss.
Das stimmt
kann
doch
nicht.
Es gibt ja jetzt schon CO2-neutrale Kraftstoffe, die sind.
Ja, ganz kurz dazu. Also sie referenziert auf E-Fuels. Bei E-Fuels ist es so, dass man halt über verschiedene Verfahren im Prinzip aus erneuerbaren Energie und einem anderen Medium im Prinzip einen Kraftstoff schafft, wo am Ende dann kein CO2 mehr emittiert wird. Wir haben momentan nicht mal genügend Anlagen, weil im Flugverkehr ist eine sogenannte SAF-Beimischungsquote inzwischen verpflichtend. SAF steht für Sustainable Aviation Fuels, das heißt also es sind Additive, also E-Fuels, die man zum normalen Kerosin hinzugibt, damit zukünftig der Flugverkehr halt eben CO2-neutral werden kann. Nicht mal dafür haben wir genügend Anlagen. Und man kann die auch nicht beliebig skalieren. Das heißt, da gibt es halt physikalische Grenzen. Wir werden niemals dahin kommen, dass wir damit alle Autos betreiben können. Und selbst wenn, würde es das 4- bis 5-fache kosten. Das heißt, das, was sie jetzt hier gerade fordert, ist eigentlich, dass die Leute glauben an die Uralttechnologie Verbrenner, an die glaube ich dann, die mache ich weiter und bezahle nachher das 4- bis 5-fache für meinen Sprit. Also wenn sie sagt, was ist das denn für eine Industriepolitik, ja, die Frage kann man an sie zurückstellen. Und darüber hinaus von wegen so, naja, da haben sie halt eine Kompetenz. Nee, nix ist. Das erste Elektroauto kam aus Deutschland, das gab es sogar noch vor dem Verbrenner. Und dann haben wir nämlich die letzten 30 Jahre immer wieder mal E-Autos gegeben, nur weil wir halt fossile Energien hier so stark subventionieren, konnten sich halt Elektromobilität nie wirklich durchsetzen. So, jetzt haben wir halt das gelernt, das ist jetzt rum. Und am Ende ist Individualverkehr sowieso für einen Eimer. So, ne? In Städten müssen wir auf ÖPNV, früher oder später. Und zwar zu einem viel größeren Grad als jetzt. Jeder, der jetzt noch behauptet, so irgendwie in 30 Jahren kann das alles noch so weitergehen, der hat halt eben selber keinen Plan von der Zukunft. So, und deswegen ist das so irrlichternd, was sie da erzählt. Was sie erzählt, ist im Prinzip so, das ist sogar unter Stammtischniveau.
Ja,
so, ne?
Ja,
also das ist nicht in irgendeiner Weise durchdacht oder hängt nur an ganz wenigen Stellen mit Fakten zusammen.
Und weil du gerade das Thema Subventionierung angesprochen hast, genau darüber hat Olaf Scholz mit Thilo im Interview gesprochen. Insofern, lass uns da mal hineinwechseln.
Welche Prioritäten wir haben, danach, wofür wir Geld ausgeben. Ist das bei euch auch so?
Sehr unterschiedlich, weil es Millionen, Milliarden Akteure gibt, die über Prioritäten entscheiden.
Aber würdest du im Groben und Ganzen sagen, dass das so ist? Wofür ihr Geld ausgibt, zeigt, was eure Prioritäten sind?
Die Frage ist nicht richtig beantwortbar, weil es eine einheitliche Entscheidung nicht gibt, sondern es sind, wie ich gesagt habe, sehr viele Staaten, es sind sehr viele wirtschaftliche.
Also, vielleicht nochmal vorneweg, wer das Interview noch gar nicht gesehen hat, sehr empfehlenswert. So ein Interview mit dem Bundeskanzler gab es bisher noch nicht, denn es ist die Perspektive, Herr Olaf Scholz, ich möchte jetzt mal mit Ihnen über die Zukunft der Menschheit auf Ihrem Planeten sprechen. Daher auch die Fragestellung so ein bisschen so und größer, um Olaf Scholz zu einer neuen Perspektive zu bewegen. Und aus der Perspektive kommt jetzt eben diese naive Frage, wie ist das denn eigentlich mit den Prioritäten und den Anreizen? Was wird finanziert und subventioniert und wofür gibt's Geld und wofür eben nicht?
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger überall in der Welt, es sind alle einzelnen Bürgerinnen und Bürger des Planeten, die mit dem, was sie tun, Entscheidungen treffen. Deshalb gibt es nicht das eine Ihr, das sagt, so machen wir es jetzt.
Na, ihr als Menschheit. Ja, wie ist denn das in deinem Land, das du anführst? Kann man da sagen, wir können erkennen, welche Prioritäten dein Land hat, indem wir gucken, wofür ihr Geld ausgibt?
Wir haben die Prioritäten so gestellt, dass wir es schaffen, 2045, also etwas schneller als andere, weiterhin eines der industriell erfolgreichsten Länder der Welt zu sein und das CO2-neutral, umweltfreundlich und im Hinblick auf die Lebensgrundlagen zu schaffen. Ein riesiges Projekt, das in einer Geschwindigkeit stattfinden muss, wie die Industrialisierung einst vor sich gegangen ist und deshalb darf man das gar nicht unterschätzen. Nur das können wir heute sagen. Es ist möglich. Wir wissen schon die wichtigsten Dinge, die wir dazu wissen müssen, um es hinzukriegen.
Ja, gerade eben ist er eingestiegen mit von wegen, da gibt's ja so viele Leute und so weiter und ach, und hast du nicht gesehen? Ja, so ein bisschen so Verantwortungsdiffusion, also nach dem Motto, ja, wenn wir uns nur alle einig wären, dann hätten wir eine Zukunft, leider sind wir es nicht und deswegen, oh, schade. So, ne, wo dann im Prinzip ja sein Job auch da so ein bisschen ist, da irgendwie stärker dann irgendwie drauf einzuwirken, so. Also, das zeigt so ein bisschen, glaube ich, auch so heute das Selbstverständnis und die Haltung von Berufspolitikern nach dem Motto, ich bin ja seit gewählt, bin im Amt, ich probiere was und wenn das irgendwie nicht klappt, dann ist das halt eben so, nicht? Das ist problematisch. Er hat ja gerade eben das verglichen mit der Industrialisierung. Ist kein schlechtes Bild. Er sagt auch, wir haben die Sachen, also nochmal konträr zu dem, was die Wagenknecht da behauptet hat. Also auch gut. Nur das Ding ist halt eben dieses, Naja, du kannst halt nicht durchregieren, das ist auch richtig. Aber immer so zu tun nach dem Motto, ja, wir handeln mal aus und der kleinste Kompromiss wird's halt und so, passt nicht zur Größe der Aufgabe. Ich kann nicht einerseits sagen, irgendwie, oh Gott, Schicksalsjahre der Menschheitsgeschichte plus Industrialisierung und auf der anderen Seite sagen, ja, wir verhandeln über den kleinsten gemeinsamen Nenner. Sondern da muss irgendwie was dazwischen kommen. Also wirklich als eben größeres, visionäres, politisches Projekt. Damit meine ich hier nicht eine einzelne Ruckrede, ja, sondern tatsächlich halt eben das Anstiften zu einer anderen Haltung. Und ich glaube, er zeigt auch im Verlauf des Gesprächs noch, dass das nicht unbedingt seins ist.
Wir haben mal nachgeschaut, wofür ihr Geld ausgibt. In Sachen Zerstörung gebt ihr für Krieg, Militär insgesamt als Menschheit in einem Jahr 2,4 Billionen, ihr nennt das glaube ich Dollar aus, also 2.400 Milliarden Dollar pro Jahr und 7.000 Milliarden für fossile Brennstoffe. 7.000 Milliarden an Subventionen. Das sind laut euren eigenen Institutionen die Zahlen. Das sind insgesamt 9,4 Billionen Dollar. 4.000 Milliarden. Ihr gebt gleichzeitig im selben Jahr 1,7 Billionen für den Erhalt eurer Umwelt, für erneuerbare Energien, für E-Mobilität, Netzausbau aus. Das ist also ein krasses Unverhältnis. Ihr gebt Geld für Zerstörung fünfmal mehr aus als für den Erhalt eurer Lebensgrundlagen. Ist das nicht der Wahnsinn?
Ich will jetzt erstmal zu den einzelnen Zahlen nichts sagen, weil darüber könnte man an einigen Stellen viel diskutieren.
Was das sind eure eigenen Institutionen,
was die,
oder?
Ja, trotzdem, was die Waffen betrifft, ist das sicher richtig. Aber ich mache das mal an einem Beispiel fest. Um zu erläutern, warum die Rechnung ein bisschen in die falsche Richtung geht. Man stelle sich vor, dass mit der Überwindung der Armut, mit dem Wohlstandsgewinn, der Industrialisierung der ganzen Welt gelingt, sodass alle ein sicheres, gutes Leben führen können. Und die Menschen überall in allen Ländern der Welt entscheiden sich genauso viel Auto zu fahren wie in Deutschland oder in den USA. Und sie würden es auf eine Art und Weise machen, wie wir es immer gemacht haben, dann wäre das nicht gut für den Planeten, nicht gut für die Umwelt und nicht gut für das individuelle Leben aller einzelnen Menschen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt unmittelbar davor stehen, in riesigem Maßstab Fahrzeuge zu entwickeln, die in kurzer Zeit auch CO2-neutral hergestellt werden können und wo das schon bei den Entwicklungsprozessen eine große Rolle spielt, die aber vor allem ohne CO2-Emissionen sich bewegen können und die Umwelt weniger beeinträchtigen, als es heute der Fall ist. Niemand wird die Menschen in Afrika, im Süden Amerikas und in Asien davon überzeugen, dass sie auf Autos verzichten sollen. Aber alle können allen sagen, wir haben hier was Tolles entwickelt, das funktioniert genauso oder sogar besser als die alten Fahrzeuge, die mit Benzin und Diesel betrieben wurden, und nehmt doch die. Das klappt bei uns auch und es ist übrigens sehr wirtschaftlich. Und das, glaube ich, ist genau der Weg, den wir gehen müssen. Da unterscheide ich mich von einigen, die sagen, alle sollten lieber aufs Autofahren verzichten. Aber das wird A, nicht klappen und fände ich auch nicht schön.
Das ist ein bisschen klein-klein.
Nee, ist auf ziemlich groß.
Wie gesagt,
auf hunderte Milliarden.
Du sprichst gerade für deine Menschheit. Industrie. Und deine Menschheit gibt immer noch pro Jahr fünfmal mehr für die Zerstörung von Lebensgrundlagen, fossiler Energiegewinnung und Militär aus, als für den Erhalt eurer Zukunft.
Ja, aber das ist ja...
Das ist doch Wahnsinn.
Nein, das ist die falsche Sicht.
Warum?
Nee, er hat komplett recht. Also, was Olaf hier gerade versucht, ist ja zu derailen. Ne? Also, Thilo hat ja bestimmte Ausgabendimensionen aufgezählt, die tatsächlich direkt mit der Zerstörung der Erde zu tun haben. So, ne? Also, wir rüsten halt in einem Maße global, was wirklich krass ist. Wir subventionieren fossile Energien wirklich übertrieben. Und darauf geht er ja hier eben nicht ein im globalen Maßstab, sondern erzählt irgendwas von Autos in Afrika und hier und Diesel und Wirtschaft und so. Klar, Man spielt wieder ein auf das Alltagserleben der Leute nach dem Motto, wenn Auto, dann Klima schlecht. Aber es gibt ja noch viel, viel andere Sachen und viel, viel mehr Sachen. Und er als Politiker heraus darf sich im Prinzip ja über die Kunst des Machbaren sprechen und über das, wie müsste hier halt irgendwie international die Staatengemeinschaft zusammenrücken und sich dafür was ausdenken. Stattdessen verschiebt er die Verantwortung zu dem Individuum, das irgendwo dann auf der Südhalbkugel liegt und sagt dann so, naja, der will ja auch Auto fahren, da muss man mal gucken und die müssen das ja schadstoffarm und so. Und das hat nichts mit diesen ganzen systemischen Schiefstellungen zu tun, die Thilo aufgezählt hat.
Ja.
Warum? Wenn ich das mir erlauben darf. Weil es nicht darum geht, wie viel wir jetzt dafür ausgeben, was jetzt die Nutzung fossiler Ressourcen betrifft, um auf den Punkt mich zu konzentrieren. Über das Militär haben wir ja ausführlich gesprochen und dazu habe ich alles gesagt.
Ja.
Sondern um die Frage, wie kriegen wir das hin? Und das geht dann in
Also, ich glaube, was er sagen will, und das wäre natürlich die bessere Antwort gewesen, wenn man da Zahlen zugehabt hätte, wie war denn dieses Verhältnis vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, um dann aufzuzeigen, schau mal her, Gelder für Braun werden weniger, Gelder für Grün werden mehr und dieses Verhältnis verbessert sich. Jetzt aber einfach zu sagen, wie es heute ist, ist egal.
Ja.
Schwierig.
Ökonomischen Prozessen innerhalb von kürzester Zeit und verändert die ganze Welt. Also.
Ist aber ein ganz anderer Zungenschlag, jetzt auch als Gegenschnitt zu Sarah Wagenknecht. Ne?
Ja,
also,
das auf jeden Fall.
Wir haben bestehende Technologien und die müssen wir irgendwie ausweiten und wir wollen, dass das gelingt und wir achten auf Wohlstand, dass der erhalten bleibt und dass ärmere Länder dann auch eben diesen Wohlstand, diesen materiellen Wohlstand ja haben können und dazu kommen können, während Sarah Wagenknecht sagt, oh Gott, jetzt Klimaschutz zu machen, das verarmt uns ja total und alles, was gemacht wird, ist ideologisch und falsch und gegen die Industrie und wir sollten erstmal abwarten, bis wir die richtigen Technologien haben und dann machen wir es vielleicht.
Klar.
Wenn das klappt, dass zum Beispiel in den reichsten Ländern der Welt die Elektromobilität im Mittelpunkt steht, der individuellen Mobilität, auch der gemeinschaftlichen.
Wo wir in Deutschland übrigens noch nicht sind, ne? Also Neuzulassungsquote knapp über 10%, 13 oder 14%, je nach Monat. Die Ampel wollte bis 2030 15 Millionen E-Autos auf den Straßen haben. Wir sind, glaube ich, knapp unter 2 Millionen und die Zeit drängt.
Ja.
Wir das mit Strom aus erneuerbaren Quellen, mit Rohstoffen, die wir für Batterien und Fahrzeugproduktion benutzen, die wir recyceln, vor sich geht, dann ist das etwas, was innerhalb von kurzer Zeit das Modell ist für alle anderen. Und dann bricht innerhalb kürzester Zeit die Nachfrage nach fossilen Ressourcen zusammen. Wenn wir von einem Tag auf den anderen sagen würden, Fabriken müssten stillgelegt werden, weil sie heute mit Kohle, Gas und Öl betrieben werden, dann würden wir nicht nur die Zustimmung der Menschen verlieren, richtigerweise übrigens, sondern dann würde das auch den Verzicht darauf bedeuten, dass wir es ja schaffen können, in 10, 20 und 30 Jahren diese industriellen Produktionen auch weiter zu haben, aber eben ohne den fossilen Ressourcenverbrauch. Mhm. Und da findet jetzt gerade der große technologische Sprung statt. Wir entwickeln und wir schauen dabei zu, wie wir das entwickeln. Technologien, die dann weltweit funktionieren, die wirtschaftlich eingesetzt werden können, die eine Alternative sind zur Nutzung fossiler Ressourcen. Und das ist auch der richtige Weg, für den ich mich einsetze.
Wir haben gerade vorhin über Reichtum geredet und die reichen Länder auf deinem Planeten.
Ja. Soweit also Olaf Scholz zu der Sichtweise dazu, was die Prioritäten und die Finanzierungsströme auf seinem Planeten angeht. Wie hast du das gesamte Interview vielleicht nochmal gesehen, wenn du es gesehen hast? Würdest du es empfehlen, auf jeden Fall zu schauen? Und was sagst du dem, was er hier gesagt hat?
Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es anderthalb Mal gesehen, weil ich das so cool fand, habe ich dann irgendwie in der zweiten Person gesagt, gucken und habe es dann quasi von vorne nochmal gesehen. Also das Das Tolle ist bei Thilo wirklich, dass er dieses Setting wählt. Ne? Also wenn du einen Kanzler fragst, der wird dann immer seine Stanzen haben und so, und da holst du ihn natürlich so ein bisschen raus. Und es zwingt ihn dazu, diese Fragen viel fundamentaler und viel weniger entlang des Tagesgeschäfts zu beantworten. Deswegen finde ich das total cool. Und gleichzeitig merkt man auch, wie sehr der Scholz-Homat sich dann damit schwer tut. Also es ist dann teilweise anstrengend, seine Antworten zu hören. Aber dadurch werden teilweise die ganzen Widersprüchlichkeiten da drin noch besser deutlich. Also von daher, schaut euch an. Selten genug, dass man einen Bundeskanzler so in so einem Umfang und auch zu solchen Fragestellungen, die wirklich sehr fundamentale Fragestellungen sind. Thilo ist auch sehr gut vorbereitet in dem Moment. Also da tatsächlich auf links gedreht wird, das hat man ganz selten. Also insofern, schaut euch an.
Ja, wir haben doch ein paar Fragen aus der letzten Woche, die wir behandeln wollen. Und zwar die erste ist: Wäre es nicht journalistisch sinnvoll oder in Debatten sinnvoll, CDU und FDP zu fragen, wie hoch denn eigentlich das Bruttoinlandsprodukt werden müsste, um die entstehenden Schulden oder Finanzierungslöcher durch deren Wahlprogramme abfangen zu können, wenn man ja nicht die Schuldenbremse antastet? Und tatsächlich machen die das ja manchmal selbst auch von sich, also sagen dann ja, wir finanzieren das mit Wachstum. Ungefähr kann man sagen, für jedes Prozentpunkt höhere Wirtschaftsleistung gibt es mit 25% Steuerquote, die wir haben, ungefähr 10 Milliarden mehr an Steuereinnahmen. Bedeutet, wenn man so ein 100-Milliarden-Loch stopfen will, braucht es 10% Wachstum. Aber, es gibt noch ein großes Aber, die Schuldenbremse funktioniert ja so, was eigentlich gut ist, jetzt in der Krise so gut war, dass wenn die Wirtschaft kriselt, dann gibt es da die Konjunkturkomponente und die ermöglicht ein bisschen mehr Schulden als diese 0,35%, die Schuldenbremse eigentlich vorsieht. Wenn die Wirtschaft aber brummt, ja, dann funktioniert das andersrum. Dann darf man ein bisschen weniger Schulden machen, als die Schuldenbremse eigentlich erlauben würde. Also weniger als diese 0,35%. So, und das können mal schnell 20, 30 Milliarden Euro Unterschied ausmachen. Also eigentlich müsste man dann noch deutlich mehr als diese 10% Wachstum haben, und schon die sind komplett illusorisch.
Ich glaube, das letzte Mal 10% Wirtschaftswachstum hatten wir 1950 oder 1951. Also wir reden hier von Dingen, die eigentlich die meisten Industrienationen jetzt so gar nicht mehr haben. Und deswegen ist die Frage nach dem, müsste man nicht mal, ja richtig, ob man das jetzt ans BIP hängt, weiß ich nicht. Davon müssen wir uns eigentlich eher so debattenmäßig langsam anfangen zu lösen, glaube ich. Aber man kann ja einfach mal fragen, wo, in welchem Sektor sehen Sie denn ein so enormes Wachstum?
Ja.
Also wo glauben Sie das denn? Und wie kommt denn das? Einfach nur dadurch, dass die jetzt weniger Steuern zahlen? Deswegen wachsen sie jetzt 10% mehr? Also, ne, also ich glaube, in dem Moment wäre es wichtig, die Sachen zu hinterfragen, damit man eben auch entlarvt, was da teilweise für Luftschlösser da sind. So. Ja. Frage nach dem Setting und wie gut dann die Leute, die wirklich grillen wollen.
Ja, generell nach dem Wie und dem Warum und nach den konkreten Zahlen zu fragen, funktioniert aus meiner Sicht ganz gut. Und gestern wieder gesehen, dass Alice Weidel in diesem RTL-Quadrell sagen konnte, das Bürgergeld ist zu hoch. Keiner fragt sie aber, wie hoch es denn nach ihrer Meinung sein soll. Ergebnis ist, sie hatte auch gar keine Zahl und würde dann halt entlarven müssen, dass sie blank ist. Ich habe selbst jetzt noch die Erfahrung gemacht, ich war bei Hart aber fair zu Gast in dem Sonderformat Hart aber fair 360 und habe Tino Chrupalla, den AfD-Chef, gefragt, wie er denn diese 130 Milliarden Lücke bei der AfD, er hat selbst gesagt 130 Milliarden angekündigt, er würde mir sagen, erklären, wie er das finanziert, wo das denn alles herkommen soll, und turns out, er ist da nur auf Kürzungen von 80 Milliarden gekommen, nicht auf die 130. Oh. Von den 80 muss man auch sagen, ist schon einiges auch gar nicht umsetzbar gewesen. Also er sagt dann einfach, der spart 30 Milliarden bei den Ausgaben für Migration. So, die lassen sich ja nicht mal eben einfach alle sparen. Ja, insofern, das ist alles illusorisch, aber selbst mit diesen illusorischen Zahlen entlarven sie sich dann selbst. Dann gab es noch eine Frage, siehst du eine Chance, dass die aggressive Zollpolitik von Donald Trump eine Abkehr Deutschlands vom System der internen Abwertung erzwingt? Interne Abwertung meint, Deutschland hat dafür gesorgt, dass die Inflation in Deutschland über Jahre niedriger war als in den Nachbarstaaten, als in Frankreich und Italien zum Beispiel, vor allem mit der Agenda 2010. Das hat dazu geführt, dass bei gegebenen Qualitätsunterschieden Produkte, Exportprodukte aus Deutschland für Leute, die aus anderen Währungsräumen einkaufen, im Vergleich zu den Französischen und Italienischen günstiger geworden sind, weil wir haben den gleichen Euro-Wechselkurs. Und dass das maßgeblich dazu geführt hat, dass Deutschland eben diesen krassen Exportüberschuss aufgebaut hat. Man sieht auch, statistisch nach der Agenda der 2010, wie das nach oben geht. Ja, also die Zollpolitik von Donald Trump stellt das auf jeden Fall in Frage. Ich glaube aber auch, dass Deutschland alles tun wird, um das zu verteidigen. Das heißt, wir haben auch eine deutsch geführte EU-Kommission, die ja die Handelspolitik, liegt ja maßgeblich auch bei Europa, dann mit beeinflusst und die Verhandlungen auch mitführen wird. Insofern glaube ich, Deutschland wird alles tun, um das zu verhindern und sowas wie das Flüssiggas, was wir eben besprochen haben, da auf den Tisch legen. Wir kaufen gerne ganz, ganz viel Flüssiggas von euch, um den Exportüberschuss in die USA zu kleinern, zu schmälern, indem wir einfach mehr von euch einkaufen. Aber bitte, bitte lasst uns unsere Exporte. Wie siehst du das?
Ja, im Prinzip deckungsgleich. Ich glaube, man muss dabei das immer europäisch denken. Mhm. Ich glaube, in dem Moment, wenn man jetzt auch darüber redet, was ist fiskalpolitisch denn generell drin, da muss man auch immer den Fiskalpakt mit ins Auge fassen. So. Also ich glaube, die Zölle werden bestimmt irgendwie einen Effekt haben, aber gleichzeitig glaube ich nicht dieses mechanische Denken, was Trump hat, nach dem Motto Zoll hier, dann fallen sie so um. Ich glaube, bis da tatsächlich jetzt wirklich große Veränderungen eintreten, müsste noch viel, viel mehr passieren.
Ja, und dann gab es noch eine Frage zum Thema Euro-Austritt, passt ganz gut dazu, fordert ja die AfD, ob das nicht die finanzielle Souveränität Deutschlands stärken würde. Muss man erstmal sagen, so wie die AfD es will, ist es ja kein koordinierter Austritt, sondern eher ein Dexit. Und wenn Deutschland aus dem Euro austritt, würden sie auch aus der EU austreten, also aus dem Binnenmarkt, aus der Freizügigkeit für die Arbeitnehmer, was übrigens fürs Gesundheitswesen in Deutschland eine Riesenkatastrophe wäre und. Und damit würde man ganz viel Chaos produzieren. Ja, Deutschland müsste sich danach nicht mehr an die europäischen Fiskalregeln halten, aber zur Wahrheit gehört ja, wir haben in Deutschland im Moment strengere Regeln als die EU hat, denn die Schuldenbremse ist strenger als die europäischen Regeln. Man würde also unter Umständen nichts gewinnen, aber ganz viel Chaos produzieren. Das arbeitgebernahe IFO-Institut hat mal durchgerechnet, was das für Deutschland bedeuten würde, wenn man nur den Brexit auf Deutschland anwenden würde, also die Erfahrungen aus dem Brexit. Die hatten ja nicht mal eine eigene Währung. Also dieses ganze Thema, die deutsche Währung wertet dann auf und deutsche VWs werden dann 30% teurer und so. Alles beiseite. Und die kommen darauf, dass es 700 Milliarden Euro weniger Wohlstand gäbe nach 5 Jahren und 2,5 Millionen Arbeitsplätze in Gefahr wären. Insofern ein Dexit, ein ungeregelter Austritt aus dem EU wäre Quatsch. Was nicht bedeutet, dass man sich nicht hätte Anfang der 2000er vorstellen können, auch eine politische Kooperation, eine Europäische Union zu gründen, ohne gemeinsame Währung, sondern mit nationalen Währungen, die zu behalten oder es irgendwie anders zu koordinieren oder man macht die gemeinsame Währung, aber ein gemeinsames Finanzministerium. So, da gibt's für Interessierte ganz viele Sachen, über die man reden kann, über die man nachdenken kann. Aber diese konkrete Frage jetzt, Euro-Austritt jetzt gerade für Deutschland, wäre also die Kosten ungleich viel höher als das, was man an, wie die Fragestellung impliziert, finanzielle Souveränität gewinnen würde. Wie ist dein Blick darauf?
Wer an einem starken und wohlständigen Deutschland gelegen ist, da gibt's nur einen Weg und das heißt mehr europäische Integration, nicht weniger. So, also nur wenn wir das schaffen, als Wirtschaftsraum gemeinsam zu denken, mit all den Interessen und Solidarität, die dazugehört, nur dann werden wir das schaffen, langfristig unseren Wohlstand halt eben zu sichern. Es ist vollkommen illusorisch zu glauben, dass wir als Einzelne dann noch nicht mal mehr Mittelmacht dann irgendwie alleine quasi Schattenboxen gegen alle machen können. Also das wäre arrogant und vermessen. Uns wird wahrscheinlich gehen wie den Briten heute, die tatsächlich der EU noch sehr nachtrauern. Wir brauchen mehr davon. Wir müssen uns halt eben überlegen, wie soll das denn zukünftig hier insgesamt tatsächlich so aussehen. Deswegen verstehe ich zwar so nach dem Motto, ja okay, der Gedanke, wie war es denn früher mal und Souveränität und so weiter, so das verstehe ich grundsätzlich, aber ich glaube, geostrategisch und auch wirtschaftlich gesehen geht es für uns eigentlich nur der Weg vorwärts.
Ja, allemal. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Das letzte Wirtschaftsbriefing vor der richtungsweisenden Bundestagswahl. Tja, ich glaube, man kann nur noch mal den Appell erneuern. Also Demokratie lebt davon, dass man mitmacht, macht einen Unterschied. Insofern schnell noch Briefwahl oder eben Sonntag selber wählen gehen. Sich vorher noch mal informieren, was es da zur Auswahl gibt. Da gibt es große Unterschiede, nicht wahr?
Ja, absolut. Verwählt euch nicht, sondern informiert euch halt eben so. Denkt dabei nicht daran, was irgendwie möglicherweise vielleicht oder irgendwie mal hier was Gefühltes, sondern geht wirklich auf die Information. Denkt daran, was jetzt irgendwie dir und auch der Gesellschaft eher hilft und lass dich da nicht aufs Glatteis führen.
Ja. Und damit bedanke ich mich bei dir, lieber Jens, fürs Licht ans Fahrrad machen. Es war mir eine große Freude. Wenn die Leute mehr von deinen eigenen Formaten sehen, hören, wissen wollen, gibt's dazu alle Links unten in der Videobeschreibung. All die Formate hier bei Jung und Naiv, ob das Wirtschaftsbriefing oder die Interviews, funktionieren nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr Jung und Naiv unterstützen könnt, seht ihr jetzt nochmal flott eingeblendet. Sonst auch unten in der Videobeschreibung. Und wer Jung und Naiv im letzten Monat unterstützt hat, und zwar mit Beträgen von über 20 Euro, damit namentlich im Abspann verewigt wurde, seht ihr jetzt gleich. Wir sind raus. Lieber Jens, ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Ciao, ciao.